Wir wollen blicken auf die taktischen Entwicklungen dieser Saison in der ersten Fußball-Bundesliga der Männer. Und das tun wir mit Martin Rafitt jetzt hier im Rasenfunk Royal. Spitzt euren Bleistift, schreibt mit. Es geht genau jetzt los.
Hier ist der Rasenfunk Royal.
Aber wir wissen ja, dass zu viele Leute bla 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 machen. Man muss sich die Statistik anschauen, man muss das realistisch sehen und dann ist gut.
Der ausführliche Saisonrückblick.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer zu jeder Menge Blabla, aber vielleicht auch ein paar Statistiken. Martin und ich, wir haben heute schon Metadiskussionen geführt, bevor wir diese Metadiskussion hier führen, aber anders als ihr denkt, liebe Hörerinnen und Hörer. Und damit hallo und herzlich willkommen, lieber Martin.
Hallo, soll ich das kurz erklären? Ich bin jetzt gerade bei meinem Web-WhatsApp, bin ich jetzt gerade bei Facebook eingeloggt. Wer mir das erklären kann, der kann ja mal in die Kommentare schreiben.
Aber wirklich, ey. Ja, gut. Es ist einfach ein Failed State, dieses ganze Meta-Universum. Martin, wir wollen heute über die taktischen Entwicklungen der Bundesliga sprechen. Du bist ja jetzt auch wieder ein bisschen näher dran als so in manchem der Vorjahre, würde ich sagen. Wie hat dir denn diese Bundesliga-Saison gefallen?
Ich würde sagen, mittelmäßig. Also ich finde generell, es ist von einem taktischen Standpunkt her, ist es jetzt mal, wenn man Bayern ausklammert, ich meine, Torrekord um 20% oder so übertreffen. Ja. Das ist natürlich ein Meilenstein, aber ansonsten, die letzten 10 Jahre war immer so ein bisschen das Thema. Bundesliga ist so viel Umschalten und Verschieben und kompakter Block und bla. Und es werden die Mannschaften, also der nächste Schritt wird sein, dass die Mannschaften auch versuchen, Ballbesitzspiel ein bisschen hinzubekommen. Dann spielt man halt relativ kompletten Fußball. Und es hat auch schon irgendwie Sandro Schwarz hat vor 12 Jahren oder so schon formuliert, ja, wir wollen in allen Phasen gut sein. Und das haben dann mehr oder weniger alle Trainer in der Praxis auch so ein bisschen adaptiert zumindest. Und jetzt sind wir, glaube ich, so ein bisschen an dem Punkt, dass man, dass alle Mannschaften so ein bisschen alles machen und in allem auch ganz gut sind. Dazu hat man durch die Manndeckung ist vieles so, dass es sich sowieso taktisch relativ stark neutralisiert. Weil Manndeckung jetzt nicht unbedingt dazu führt, dass du jetzt einen taktischen also einen numerischen Vorteil hast, dass du irgendwo eine Überzahl hast, sondern du stellst einfach nur sicher, dass es überall zumindest halbwegs Gleichzahl ist. Und damit, das ist natürlich so taktisch relativ eindimensional irgendwie. Da kann man jetzt nicht, wenn das konsequent durchgezogen wird, kannst du auf dieser klassischen Positionsebene nicht so wahnsinnig viel beobachten und analysieren. Deswegen fand ich, es war so eine Saison, die so, ich habe sehr viele Spiele gesehen, wo ich das Gefühl hatte, dass die taktisch einfach ausgeglichen sind und dass alle das ganz gut machen und dass die Unterschiede jetzt eher in, ich glaube, das hatten wir letzte Saison auch schon so ein bisschen gesagt, dass die Unterschiede eher Fitness sind, dass die bestimmte Einzelspielerkonstellationen sind und ich finde, das hat sich jetzt dieses Jahr noch so ein bisschen verstärkt mit der kleinen Note, dass man relativ einfach linear sagen kann, je mehr die Mannschaften irgendwie auf Ballbesitz gekommen sind, umso besser lief's für die.
Was sehr interessant ist, weil gab auch wirklich Jahre, da wolltest du den Ball nicht haben, weil alle so gut im Umschalten waren und das die größte Gefahr für dich war. Aber jetzt guckst du ja nicht nur Bundesliga, sondern du bist ja auch bestens vernetzt im Internationalen, hast ja auch im Third Circle Podcast, warst du ja jetzt sehr, sehr oft zu Gast, da konnte man dir auch zuhören. Wo würdest du denn sagen, steht die Bundesliga im Vergleich mit den anderen Top-Ligen?
Lass mich überlegen. Ich habe das Gefühl, jetzt ist es gerade alles relativ gleichförmig überall. Mhm. Ich habe das Gefühl, der Informationsfluss ist jetzt so schnell und es hat sich jetzt gerade auch so ein bisschen so eine Meta, das ist wieder ein bisschen eine Meta etabliert, wo sowieso also die so relativ leicht zu übernehmen ist, dass man so Positionsspiel macht, aber nicht so extrem. So, du musst nicht so super drauf pochen, sondern du gehst nur so ein bisschen in die Basics rein. Du versuchst hinten rauszuspielen, aber nicht so extrem. Wenn genug Druck kommt, dann spielst du auch lang. Du versuchst Pressing zu spielen, aber jetzt nicht so Klopp elaboriert mäßig, sondern einfach, wir schieben einfach alles zu. So, mhm. Und dann haben wir es im Griff. Und so ist so, es ist, ich habe das Gefühl, der aktuelle State of the Art, das ist so offensichtlich und so leicht zu kopieren bis zu einem bestimmten Niveau, dass das jetzt gerade auch international verhältnismäßig wenig Unterschiede sind. Mhm. Die Premier League hatte natürlich den interessanten Fall, dass die Saison in den kreierten Chancen aus dem Aufbauspiel heraus übelst abgesackt sind. Ich glaube im Schnitt um irgendwie 30% oder so, weil die alle ganz extrem auf Standardsituationen gehen. Das war in der Bundesliga auch ein Thema. Aber das ist ja jetzt, ja, das ist ja nur indirekt ein taktisches Thema. Das hat dann eher, das zeigt sich dann eher darin, wie die Risiken gehen in bestimmten Situationen und dass sie in bestimmten Situationen dann lieber darauf gehen, einen Foul zu ziehen oder eine Ecke rauszuholen, als dann zum Strafraum durchzuspielen. Aber das ist jetzt für die Frage, wie man jetzt aus der eigenen Hälfte rausspielt oder wie man den Gegner presst oder so, ist das jetzt auch alles nicht so relevant. Deswegen, ich würde sagen, es ist gerade, sind gerade an einem Zeitpunkt der Taktikhistorie, wo es sich wieder relativ stark nivelliert hat, so.
Mhm. Und hat es auch damit zu tun, dass, also früher gibt's ja noch die Geschichten irgendwie Bielsa und so weiter, der musste sich noch irgendwelche VHS-Kassetten schicken lassen oder Lobanowski, den haben dann die Trainer gescoutet, wenn er irgendwie im Trainingslager war und man endlich mal ihn trainieren sehen konnte mit Kiew. Hat es auch damit zu tun, dass wir so ein eigentlich relativ gleiches Niveau in vielen Ligen haben, dass halt auch die Trainer so gut untereinander vernetzt sind? Das ist ja wirklich erstaunlich, wenn man, du hängst ja noch viel tiefer drin, aber wenn man eben mitbekommt, wer alles auf WhatsApp miteinander, hoffentlich nicht über Facebook eingeloggt, miteinander sich Clips hin und her schickt, welche Trainer sich kennen. Ich meine, Cesc Fabregas ist bei Leverkusen im Gespräch und angeblich kontaktiert er René Wagner und fragt ihn, du sag mal, würdest du mein Co-Trainer werden, wenn ich zu Leverkusen denn gehen würde? Das zeigt ja schon auch diese Walled Gardens, die es früher durchaus manchmal auch so länderspezifisch innerhalb von so einer Trainergilde gab. Die scheint es eigentlich gar nicht mehr so wirklich scheinen die zu existieren oder male ich das irgendwie schön?
Nö, ich glaube, da sind viele international vernetzt. Ja, ja, keine Ahnung, es gibt so viele Ressourcen mittlerweile auch von allen möglichen Seiten. Das ist, glaube ich, plus alle Vereine bezahlen ja jetzt mittlerweile auch einige Analysten normalerweise. Mhm. Also die stochen da auch nicht mehr im Dunkeln, sondern haben da schon Leute, die da auch dem gerade sich verschrieben sind, dass sie so Trends auch vielleicht mitbekommen und reinbringen und so. Und ja. Also ja, ich glaube, es ist schon, also es ist alles relativ eng vernetzt und es geht sehr, also Trends werden sehr schnell aufgegriffen und umgesetzt.
Ja, stimmt. Zumindest siehst irgendwie die Anstoßvariante, die siehst du irgendwie am zweiten Spieltag in der, was war es, Eredivisie und irgendwie siebter Spieltag schießt dann Brentford, glaube ich, genauso ein Tor. Sowas geht eben heute schneller. Trotzdem liegen die Vereine bemerkenswert oft dann doch noch daneben bei der Trainerwahl. Also jetzt gar nicht dahingehend, es kann immer mal schief gehen mit einem Trainer, kann ja auch nicht zur Gruppe passen, aber auch taktisch gesehen würde ich sagen, gab es da ein paar. Riera ist natürlich so ein Beispiel, das man nennen muss. Also interessant, dass das trotz all des Scoutings noch stattfindet. Aber lass mal so allgemein sprechen über die Liga und die taktischen Trends. Dir ist was aufgefallen, was die Abwehrreihen der Bundesligisten angeht. Marc, wollen wir mal mit der Defensive anfangen? Was ist da der Trend?
Also der Trend, der sich schon angekündigt hat vorher, der sich jetzt noch verstärkt hat, ist, dass man auf Mittelfeldpressing in zumindest längere Phasen von Mittelfeldpressing weitestgehend verzichtet. Das ist eher so ein kurzer Moment, um dann nach vorne sehr mannorientiert auszulösen oder um dann einfach nach und nach zurückzufallen in einen ganz tiefen Block, dass man wirklich lange versucht, die Kette zu halten auf so Mittelhöhe und sehr kompakt zu sein und auf den Moment wartet, wo man irgendwie zugreifen kann, relativ lange. Das passiert relativ selten, weil das zu selten funktioniert mittlerweile. Es ist zu häufig, dass der Gegner dann einfach nicht isoliert werden kann, einfach über einen Rückpass auflöst, einfach verlagert, oder auf einen Notfall auf den Torwart zurückspielt, wo du dann auch in Angriffs, sowieso auch ins Angriffspressing musst, dass kaum noch vorkommt, sondern wir haben es mit den beiden Extremen ganz, ganz tiefer Block, meistens auch wirklich mit allen Spielern irgendwie im Abwehrdrittel, da warten nicht mal mehr die Stürmer an der Mittellinie oder so, auf der einen Seite und auf der anderen Seite wirklich volles Angriffspressing, alles 1:1 zugestellt über den ganzen Platz, dass der Gegner einfach gar nicht mehr spielen kann. Diese beiden Extreme gibt's irgendwie, also im Grunde nutzt man entweder, dass der Gegner einfach gar nicht ins Spielen erst kommt, also weil er einfach keine Anspieloption hat, außer dem Torwart, der nicht losdribbeln wird. Auf der anderen Seite nutzt man einfach, dass das Spiel sich zum Tor hin einfach verengt und dann versucht man einfach die Räume so dicht zu machen, dass man da nicht durchkommt. Das sind so die beiden Sachen, dass man so strukturiert den Gegner irgendwie abschneidet und auf eine Seite lenkt und dort festnagelt und dann den Ball erobern. Das gibt's immer noch, wird aber immer seltener, funktioniert immer seltener und deshalb und das führt eben dazu, dass meines Erachtens die dominanten Defensivsysteme, also eine volle Manndeckung und ein komplett tiefer Block mit allen Spielern, ist beides ziemlich einfach zu spielen. Natürlich immer noch gibt immer noch Details, die unterschiedlich sein können, gibt immer noch Sachen, die man gut hinbekommen muss und so, aber du brauchst da weniger Details, als wenn du die ganze Zeit versuchst, Überzahl zu erzeugen und auf den richtigen Pressing-Trigger zu warten und so. Und das ist ein Grund dafür und dann ist generell einfach so, dass es einfach, es gibt ja, also wie man verteidigt taktisch, ist generell so gut durchdrungen von den Leuten, von den Trainern, dass einfach alle Trainer erstmal versuchen, eine gute Defensive hinzubekommen und das auch ganz ordentlich schaffen. So, gleichzeitig sind die Offensiven so gut geworden, dass das nicht unbedingt reicht, um dann zu, also du kannst nicht einfach zu null spielen. Ich glaube, in der Vergangenheit war es häufiger so, dass du sagen konntest, okay, wenn wir sauber verteidigen, dann spielen wir wahrscheinlich zu null oder zumindest so, wir haben eine Chance zu null zu spielen. Heute ist eher, dass du dann trotzdem damit rechnen musst, 1-2 Gegentore zu bekommen, wo der Gegner einfach einen guten Moment hat. Und das führt dazu, dass in der Liga einfach kaum Unterschiede zwischen den Defensivreihen bestehen. Also wir haben Ausreißer nach unten mit Heidenheim, die über 70 Gegentore bekommen haben und Wolfsburg, die 69 bekommen haben, wo man sagen kann, bei Wolfsburg gab es, glaube ich, so viele Probleme. Heidenheim hatte einfach das Problem, dass die, also was ich gesehen habe, die haben einfach eine zu langsame Abwehr. So, die können eigentlich mit dem Personal, können die eigentlich nicht hochpressen, aber wenn sie tief stehen, kommen sie überhaupt nicht ins Spiel, deswegen machen sie es trotzdem und werden dann immer mal wieder bestraft. So, und ansonsten hast du fast die ganze Liga so um die 55 bis 60 Gegentore. Und das ist dann nur plus minus 10% nach oben und unten. Und dementsprechend ist das nicht der entscheidende Faktor, sondern der entscheidende Faktor ist, wie gut kommen die Mannschaften mit dem Ball zurecht und können vielleicht, also einerseits natürlich Tore erzielen, andererseits aber auch den Ball mal eine längere Zeit halten, um darüber auch defensive Stabilität zu erzeugen. Ne? Also die beste Defensive ist Dortmund diese Saison, die eben auch den Ballbesitz viel sehr risikoarm und geduldig nutzen, um darüber noch ein bisschen extra Stabilität zu erzeugen. Ja, ich glaube, ich habe selten eine Liga gesehen, eine Saison gesehen, wo ich das Gefühl hatte, Defensive ist so irrelevant. Nicht, weil du es nicht gut machen musst, sondern weil es einfach alle ungefähr gleich gut machen und du kannst dann nicht mehr so viel rausholen, indem du es noch ein bisschen besser machst. Und it comes down to, wie sagt man das auf Deutsch? Es geht am Ende um Offensive, um das, was du mit dem Ball machst.
Ja, interessant. Wirft auch nochmal einen anderen Blick darauf, dass Celta Vigo die beste Offensive der Europa League gegen Freiburg antritt und einfach gar keinen Stich sieht gegen Freiburg. Die haben die einfach kalt gestellt. Gleichzeitig will ich nochmal kurz den Punkt von dir unterstützen. Also bei den Expected Goals Allowed, also quasi die Expected Goals, die Gegner bekommen haben, da liegen zwischen Platz 5 Eintracht Frankfurt und Platz 13 St. Pauli liegen 7 Tore Unterschied. Und das ist auf 34 Spieltage gerechnet wirklich relativ wenig, muss man echt sagen. Da sind sie sehr nah beieinander. Und wer hätte gedacht, dass da ausgerechnet St. Pauli noch so nah an Frankfurt dran liegt als letzter. Jetzt habe ich dazu zwei.
Und die Mannschaften, ja. Und die Mannschaften, die da besser abschneiden, sind alles Mannschaften, die nicht, ist, also vielleicht abgesehen von Dortmund und vielleicht Bayern, die nicht besonders defensiv stark sind. Leverkusen, Freiburg. Leipzig, Stuttgart, Hoffenheim, ja, Hoffenheim hat auch schon 52 Gegentore. Die haben, das kommt, würde ich sagen, bei den allen, also ein bisschen über individuelle Qualität, über individuelle athletische Qualität, die da nochmal einen Unterschied macht, gerade im hohen Pressing, aber vor allem darüber, dass die halt Ballbesitz haben. Also so das, der größte Unterschied in der Defensive ist nicht, wie du verteidigst, sondern wie viel du den Ball hast.
Ja, stimmt. Und dazu habe ich noch zwei Gedanken. Also zum einen ist es irre, wie sehr die Regeländerung des kurz ausgeführten Abstoßes, der innerhalb des Strafraums angenommen werden kann, da auch eine Rolle spielt, weil seitdem werden viel mehr Abstöße kurz ausgespielt und seitdem gibt's auch die Zeit, dann aber hoch 1-gegen-1 zuzustellen, weil das ist quasi so eine Phase, in der sich Teams aufstellen und da hat dann auch der Gegner Zeit zu reagieren. Ich rechne ehrlich gesagt damit, dass Abstöße, die kurz ausgeführt werden, in Zukunft schneller ausgeführt werden, dass man den Gegnern gar nicht die Zeit gibt, weil inzwischen ist es wie so eine Spielunterbrechung und du kannst quasi so, kannst anhalten für 10 Sekunden und dann stehen sie alle in ihrer Formation und spielen los. Das ist eigentlich totaler Quatsch. Ich glaube, in Zukunft geht es schneller. So ein
Gedanke. Ja, man könnte fast diskutieren, ob man das als Standardsituation betrachtet, weil diese Momente sind normalerweise auch so durchgeplant wie eine Standardsituation. Ja, also da haben auch Mannschaften, genau, da haben Mannschaften ganz, ganz konkrete Spielzüge, auf die sie hinaus wollen und so, weil der Gegner sowieso mehr oder weniger dann 1-gegen-1 irgendwie zustellt und du kannst genau planen, okay, dann ziehen wir den da raus, chippen den Ball da rein, dann kommt der Spieler da runter, die beiden gehen tief, also so, das ist so, du hast da bei den meisten Abstößen, die sind, werden eigentlich ausgespielt wie so ein American Football Spielzug, so.
Mhm. Ja, genau. Und gleichzeitig aber noch nicht mit derselben Ernsthaftigkeit. Also, das ist schon interessant, dass du, wenn man sich ganz genau drauf konzentriert, dann erkennt man manchmal, was sie machen wollen, weil du hast irgendwie, keine Ahnung, 15 Abstöße pro Spiel. Und dann kannst du halt eben so erkennen, okay, bei dreien haben sie ungefähr das Gleiche gemacht. Ich glaube, dass da aber noch viel, viel mehr möglich ist, was Präzision angeht und eben Genauigkeit in der Ausführung. Ich glaube, wenn du das trainieren würdest, wie du Eckbälle, Einwürfe und anderes trainierst, könnte man da vielleicht sogar noch einen kleinen Vorteil haben. Aber das ist eben der eine Gedanke dazu. Und der andere Gedanke dazu ist, dass vielleicht auch dieses, also diese Ambivalenz zwischen entweder das Extreme, wir stellen Mann gegen Mann hoch zu, oder das Extreme, wir stehen im 5-4-1, alle hinter dem Ball, alle im eigenen Verteidigungsdrittel, dass das vielleicht auch daher kommt, weil wir halt in den letzten Jahren immer wieder Teams hatten, die gut darin waren, Gegner zu locken. Ich meine, die Serbi hat es natürlich etabliert, der Torhüter, der den Fuß auf dem Ball hat und so weiter und so fort. Und dann eben quasi in die Bewegung hinein das Spiel auszulösen. Und das siehst du nämlich meiner Meinung nach auch viel seltener. Und da bin ich total gespannt. Wir nehmen jetzt auf am Morgen des Europa-League-Finals. Deswegen weiß ich noch nicht, wie Aston Villa gegen Freiburg gespielt haben wird. Aber Aston Villa lockt ja auch gerne. Und ich bin total gespannt, ob sich Freiburg locken lassen wird, weil eigentlich gibt's das in der Liga gar nicht mehr so. Und mir scheint es so ein bisschen auch so ein Gegentrend zu sein. Also entweder stehen wir tief oder wir stehen hoch, aber wir versuchen jetzt nicht irgendwie, einfach nur, weil die dreimal vom Innenverteidiger auf den Torhüter gespielt haben oder der Torhüter mit Ball am Fuß so lange wartet, bis er angelaufen wird. Wir lassen uns davon nicht aus der Ruhe bringen. Und deswegen gab es auch so einzelne Spiele. Gregor Kobel hatte mal so eins und Alex Nübel hatte mal auch so eins, wo die einfach 30 Sekunden lang den Ball hatten und nichts passiert ist, weil einfach der Gegner gesagt hat, nee, wir machen jetzt aber dann auch nichts. Sorry, so doof sind wir nicht mehr.
Ja. Ja, interessant. Ich bin bei diesem Locken immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil das ja, also ich finde immer taktische Elemente seltsam, wo eine Mannschaft sagt, wir wollen ein ganz bestimmtes Gegnerverhalten, so, weil das ja eigentlich, also dann sagst du ja, wir machen was, wollen aber eigentlich was anderes machen, also wir machen was nur, damit der Gegner was macht, damit wir dann was anderes machen. Und aber wenn die ursprüngliche Sache, die du machst, wie jetzt einfach mit dem Fuß auf dem Ball stehen als Torwart, wenn das überhaupt nicht gefährlich ist, dann spekulierst du im Endeffekt ja einfach nur auf einen Fehler vom Gegner. Weil warum soll der Gegner denn was machen, was du gut findest? warum soll er nicht irgendwann checken, Moment mal, das finden die gut, das machen wir natürlich nicht, da machen wir einfach das andere und lassen die den, also ne, so eine gute Finte, ist ja im Grunde eine Finte, dass man sagt, ich täusch links an und gehe rechts vorbei. Und eine gute Finte funktioniert eigentlich so, dass die ursprüngliche Bewegung muss auch gefährlich sein. Also meines Erachtens generelle Fußballtaktik, das ist kleiner Schwenk jetzt gerade, aber meines Erachtens musst du es immer so aufbauen, dass du eine gefährliche Option bedrohst und aber in der Lage bist, eine andere Option zu wählen. Mhm. Also du gehst nicht, es ist nicht, du täuschst links an und du gehst rechts vorbei, sondern du versuchst links vorbei zu gehen. Und wenn der Gegner darauf überreagiert, dann gehst du rechts vorbei. Also du hast immer zwei Optionen. Mhm. Und so ist, glaube ich, auch gut. Das ist guter Spielaufbau, dass du in jeder Situation zwei gefährliche Optionen hast und nicht nur eine Option, die einfach nur ein Dummy ist, um dann deine gute Option damit zu aktivieren. So, das kann langfristig meines Erachtens nicht funktionieren. Mhm.
Ja, interessant. Und gleichzeitig haben wir eben damit ein relativ gleichbleibendes Niveau der Defensiven in der Liga, was ja dann den Fokus auf die Offensive legt. Ich weiß nicht, lohnt es sich hier über Bayern zu sprechen oder sind die so out of this league, dass die so ein Sonderfall sind? Aber gibt es irgendwelche Dinge, die Bayern macht, die man nachmachen kann, auch wenn man nicht Michael Olise hat?
Ich glaube, der Fakt, dass du die Frage so formulierst, ist schon ist der Grund, warum die Bayern so einen absolut absurden Vorsprung haben gegenüber allen anderen, weil ich glaube, viele sich das einreden, das, was das damit zu tun hat. Und ich glaube aber, dass das einfach, ich glaube, die spielen offensivtaktisch vielleicht den besten Fußball aller Zeiten. Gibt auf jeden Fall nur ein, zwei Teams, die da noch in der Verlosung sind dagegen. Und die machen extrem viele Sachen, die man sich abschauen kann und die relevant sind. Also allein diese extreme Nutzung der falschen Neun ist interessant. Mhm. Dann die Pärchenbildungen, die nutzen auf dem Feld. Dann diese Tiefe aus flacheren Zonen, also dass die Außenverteidiger in die Spitze durchlaufen. Die Art, wie die Flügel nutzen und wie die unterstützen. Sind viele, ich kann jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen.
Warum? Weil das dein Kurs ist bei der Spielverlagerung Academy?
Nee, weil
du zu viel weißt, weil du René Marsch
kennst. Ich weiß ein bisschen, ich bin mit dem Co-Trainer relativ eng befreundet und ich kann nicht seine ganzen Geheimnisse hier.
Aber sind denn das wirklich noch Geheimnisse? Denn eigentlich müssten das doch alle Scouts ähnlich sehen. Also ich erkenne da nicht
alle. Die Sachen, die ich jetzt gerade gesagt habe, sind keine Geheimnisse. Aber die Art und Weise, wie die das in dieser Konstanz und dieser Flexibilität hinbekommen, das hat doch sogar, wer war denn das? War das irgendein Trainer hatte sich da darüber sogar was, Urs Fischer? Nee, ich glaube, es war nicht...
Sag mir kurz, was der Trainer gesagt hat, vielleicht habe ich es dann gehört.
Dass er gesagt hat, diese Flexibilität von Bayern, wie die das, ich weiß nicht, das ist total beeindruckend und ich habe keine Ahnung, wie die das hinkriegen. Dass das die ganze Zeit, dass die so flexibel sind und trotzdem die ganze Zeit irgendwie in den richtigen Positionen.
Ja, das vielleicht Sebastian Hoeneß, aber sicher bin ich mir gerade auch nicht.
Nee, er war's nicht. Ist ja auch wurscht. Hat auf jeden Fall einer gesagt, und das ist so ein bisschen, also der Unterschied, da kommen noch ein paar Unterschiede dabei, die eher didaktischer Natur sind, aber trotzdem glaube ich, kannst du, also was ein ganz entscheidender Unterschied ist, der von ganz grundsätzlicher Natur ist, dass Bayern in allen Ideen einfach absolut konsequent ist und sich nie von irgendwelchen Konventionen zurückhalten lässt. Und ganz viele Trainer, die denken logisch, was wäre die logische Lösung? Und dann ist die logische Lösung irgendwann, ja, okay, dann geht der Innenverteidiger halt mit an den gegnerischen Strafraum. Und dann sagen die, nee, das können wir nicht machen. So, an irgendeiner Stelle sagen die immer, nee, das können wir nicht machen. Mhm. Und Bayern sagt halt nicht, das können wir nicht machen, sondern Bayern sagt, okay, dann machen wir das. So. Und das ist.
Weil sie aber natürlich auch mit die besten Innenverteidiger und sonstigen Spieler haben. Also kann man sich das vielleicht nicht
leichter erlauben. Aber das haben sie ja egal, was sie machen. Also das ist, ich finde nicht, dass das für die Frage relevant ist.
Naja, ich finde, dass man da vielleicht mit dem FC Augsburg unter Sandro Wagner schon so einen leichten Gegenbeweis hatte. Denn die Dinge, die Sandro Wagner da gemacht hat, einfach nur auf dem Spielfeld, nichts anderes bewertet, die waren eigentlich schon wirklich interessant. Und die hätten auch gut funktionieren können. Es hat halt nur überhaupt nicht zu den Spielern gepasst. Und deswegen hast du denen manchmal angesehen, dass die sich nicht wohlfühlen. Und die haben halt einfach saudumme Gegentreffer dann gefressen, weil sie eben halt nicht die Verteidiger hatten, die dann im 1 gegen 1 im Vollsprint da jeden anderen Stürmer verteidigen konnten. Und so sind sie in Probleme reingelaufen. Also ist Sandro Wagner nicht die Gegenthese zu dem, jeder kann eigentlich spielen wie der FC Bayern?
Nee, weil das System von Bayern ist ja auch auf die Spieler ausgelegt.
Okay.
Ist ja nicht Zufall, dass Kimmich die ganze Zeit im Spielaufbau, also seitlich den Ball am Fuß hat und jeden Ball vorne reinhauen kann. Ist ja nicht Zufall, dass Kane manchmal auf der 6 auftaucht. Mhm. So, ist auch nicht Zufall, dass Olise die ganze Zeit breit bleibt und manchmal das variiert wird. Das ist ja angepasst an die Spieler, was sie da machen. Die würden nicht, ich glaube nicht, dass die mit jedem Kader der Welt, genau diese Struktur spielen würden. Aber die sind halt innerhalb dieser Struktur, haben die halt Dynamiken, die sehr, sehr gut sind. Und also allein, dass du im Grunde, okay, wer sind die individuell schwächsten Spieler bei Bayern? Oder was sind die Positionen, die individuell am schwächsten besetzt sind?
Also Stanisic ist derjenige, der technisch immer abfällt. Früher hätte man gesagt Konrad Leimer. Also Außenverteidiger auf
jeden
Fall.
Die Außenverteidiger. Ja. Was ist die Rolle der Außenverteidiger im bayerischen Spielaufbau?
Ja, keine.
Gar keine. Die laufen einfach weg.
Ja, stimmt. Ja,
würden die das auch machen, wenn da die ganze Zeit Guerrero und Marcelo auf den Außenverteidiger oder Cancelo und Marcelo auf den Außenverteidiger spielen würden? Ich glaube nicht. Mhm. Würden die, wenn es nicht Kimmich wäre, sondern sagen wir mal Vitinha oder irgendein, sagen wir mal, Szoboszlai. Mhm. Sagen wir mal, die haben Szoboszlai auf der 6. Würde der die ganze Zeit auf rechts in den Dreieraufbau abkippen? Natürlich nicht. Mhm. So, sondern das ist an die Spieler angepasst. Deswegen, wenn du sagst, Sandro Wagner hat interessante Sachen versucht, die gar nicht zu den Spielern gepasst haben, dann hat er nicht versucht, Bayern zu kopieren. Also hat er vielleicht versucht, okay, aber hat er ja nicht besonders geschickt gemacht dann.
Fantastisches Argument, da habe ich jetzt auch richtig was verstanden. Sehr gut. Aber kannst du dann die Sachen, die du ja gerade schon genannt hast, die wir ja auch, also da wäre ich jetzt zum Teil auch selber drauf gekommen, also gerade die Einbindung der Außenverteidiger, das Durchlaufen bis nach vorne, das hat ja wirklich jeder gesehen. Aber dann lass doch mal so ein paar Elemente besprechen, damit es auch mal ein paar andere nachmachen. Wir wollen ja alle guten Offensivfußball sehen. Ich will das auch von anderen sehen.
Ja, also eine grundsätzliche Sache ist natürlich dieses falsche 9 Ding. Mhm. Ja, das liegt auch daran, dass das Kane ist. Das liegt auch daran, dass sich das ergibt. Aber trotzdem dieses einfach die Tiefe erstmal nicht zu besetzen, aber sie dynamisch besetzen zu können aus unterschiedlichen Richtungen. Das wurde nicht ohne Grund bei Barcelona schon besprochen und da wurde jahrelang fälschlicherweise gesagt, ja, das geht nur, weil das Messi ist. Das geht, du kannst nur die beste Mannschaft aller Zeiten sein, weil das Messi ist, aber du kannst trotzdem sehr, sehr gut sein, auch wenn das nicht Messi ist. Und das ist ja auch was, Stuttgart macht das ja in einer abgeschwächten Form zum Beispiel auch so, dass die Stürmer immer wieder, das UNDAF immer wieder sich aus der Spitze löst und so.
Ja, aber weißt du, was der interessante Unterschied ist? Bei Barca war es doch damals so, Messi hat sich letztlich durch das zurückfallen lassen, vor allem natürlich in diesem Klassiko, den sie dann ja auch so hoch gewonnen haben mit 5 Toren. Da hat er sich ja deswegen fallen lassen in den Zwischenlinienraum, weil Guardiola gesehen hat, dass Metzelder und zweiten Innenverteidiger gerade vergessen, dass die nicht ihren Gegenspieler mitverfolgen bis ins Mittelfeld. Das heißt, dieses Zurückfallen hatte als Zweck, Lionel Messi kann den Ball annehmen, hat Platz und wenn Lionel Messi Platz hat, kann er dann selbst quasi aus diesem Raum den Angriff starten. Das jetzt, so wie es der FC Bayern macht, und das ist auch ein Unterschied zu Stuttgart meiner Meinung nach, ist ja so, und deswegen wirkt das eigentlich auch so ein bisschen widersinnig, dass Harry Kane hat nie vor, aus dieser tieferen Positionierung selbst mit Ball am Fuß nach vorne zu laufen, sondern der schlägt dann 40 Meter Pass und man denkt sich, ja toll, jetzt bist du gerade 40 Meter vom Strafraum weg, was machst du denn? Und man stellt halt dann fest, ach krass, er ist dann doch im Strafraum, wenn dann irgendwie der Angriff abgeschlossen wird. Aber ich finde, das ist schon ein deutlicher Unterschied zu der Art und Weise, wie das Lionel Messi bei Barca gemacht hat.
Und da sind wir bei dem, was ich zum Glück habe ich das vorhin etabliert, weil da sind wir gerade dort, was ich vorhin gesagt habe, eine Sache machen, nur weil du ein bestimmtes Gegnerverhalten erwartest. Messi fällt zurück, weil wir wissen, die Innenverteidiger gehen nicht mit. Mhm. Wenn die Innenverteidiger mitgehen, dann läuft Pedro in das Loch rein, du chippst drüber und schießt ein Tor. Mhm. Es ist egal, was der Verteidiger macht. Das ist eine Maßnahme, wenn du die gut aufs Feld bringst. Ich habe das in meinen Seminaren immer Scherenprinzip gemacht. Du machst A, wenn der Gegner A verteidigt, machst du B. Mhm. Du kannst immer beide Richtungen nutzen und die sind immer beide gut. Und das ist bei der falschen 9 ist genau das der Fall. Wenn der Verteidiger hinten bleibt, hast du über seine Mitte, die du benutzt. Wenn der Innenverteidiger rausgeht, dann hat der Gegner keine Innenverteidigung mehr. Gegner ohne Innenverteidigung erstmal relativ gute Situation für dich. So. Also das ist eine strukturelle Maßnahme, die immer gut ist. So. Also die immer gut ist, wenn sie richtig implementiert ist. Du brauchst dann halt Spiele, die da reinlaufen können. Das ist dann interessanterweise bei Bayern dann die Außenverteidiger, mhm. Was neu ist. Aber das können auch genauso gut die Flügelstürmer sein. Wenn du sagst, du hast kein Olise, dann kannst du ja auch, vielleicht hast du einen schnellen Spieler, vielleicht hast du Dompe oder so, der dann einfach mit Tempo in dieses Loch reinlaufen kann. Mhm. So. Das ist ja vielleicht ein bisschen einfacher als die ganze Defensive herspielen. Und dann ist es ja auch so, dass du mit schwächeren Spielern, wenn du jetzt der FC Augsburg bist, dann ist ja dein Ziel auch nicht 120 Tore zu schießen, sondern dein Ziel ist, so viel Tore wie möglich zu schießen. Und ja, wenn du nicht Olise und wenn du nicht Kane hast, du wirst nicht 120 Tore schießen, aber wenn du logische Sachen machst, die gut auf die Spieler, die du hast, angepasst sind, dann wirst du halt mehr Tore schießen, als wenn du das nicht machst. Als wenn du irgendwann sagst, ja, wir können das leider nicht machen, weil wir haben die Spieler nicht dafür.
Ja, fair. Okay, also quasi ein Mittel. Wir lassen eben die Tiefe, den Neuner-Bereich, den lassen wir unbesetzt und da stoßen dann eben Leute rein. Und wenn sie das nicht tun, dann nutzen wir die Überzahl, die wir haben. Und dann haben wir quasi noch als weiteres Thema, wie Bayern auf dem Flügel unterstützt. Und da ist es ja deutlich auffällig. Also zum einen, sie vermeiden die Flanke. Ich bin ein Riesenfan, finde ich ganz fantastisch. Aber was ich vor allem interessant finde, ist, also zum einen, mit wie vielen Spielern Bayern dann oft in diesen Flügelpositionen steht. Also das sind in der Regel eigentlich immer 4 und nicht nur 3. Großer Unterschied zu Thomas Tuchel, wo du ständig 2 gegen 2 und 3 gegen 3 auf dem Flügel hattest. Jetzt ist es ganz oft 4 gegen 4. Und dann spielen die aber ganz oft diesen Pass vom Außenspieler, ist egal, wer gerade die Position besetzt, ins Zentrum, manchmal noch wieder raus zum Außenspieler und währenddessen passieren aber außenrum Bewegungen. Und was sie letztlich machen, ist, dass sie 2 Dinge gleichzeitig bedrohen. Sie bedrohen jederzeit den Pass in den Strafraum rein, weil es da einfach entsprechende Laufwege gibt. Und sie bedrohen aber auch, dass sie, also gut, na klar, kann rein theoretisch auch Olise oder Diaz können nach innen ziehen und schießen. Aber das, was vielleicht sogar noch fast gefährlicher ist, dass sie auch bedrohen, wenn jetzt der Gegner zu viele Leute rausschiebt, dann spielen sie vor dem Strafraum parallel zur Strafraumkante letztlich quer und haben da einen riesigen Raum, in den sie reinspielen. Und das ist ein ganz großer Unterschied zu vielen anderen Teams, die immer hintenrum versuchen zu verlagern. Und Bayern macht es mit einem relativ riskanten Pass, muss man auch sagen, weil wenn er abgefangen wird, super Kontergelegenheit für den Gegner. Die spielen den Pass quasi direkt durchs Gewühl durch und deswegen haben sie aber dann auch sehr oft sehr freie Spieler in diesem Zone 14 vorm Strafraum oder am zweiten Pfosten, wo sie dann weiterhin stecken können.
Ja, sehr gute Beobachtung. Auch das, wenn der Ball dann bei Pavlovic zum Beispiel ankommt, muss der Gegner auch so stark das Zentrum verdichten, dass du die ballferne Seite dann nochmal offener bekommst. Und nach der Verlagerung hat Bayern häufig dann den ballfernen Flügelspieler nicht an der Seitenlinie, sondern teilweise an der Strafraumecke. So. Wo du schnell mit 2, 3 Schritten in einer Abschlussposition bist und von dort auch wieder guten Pass auf die Stürmer spielen kannst. Generell finde ich, was man noch unterstreichen könnte, was sich, glaube ich, sehr viele Leute abschauen können, ist einfach dieses konsequent gute Entscheidungen treffen in Strafraumnähe. Dass man in Strafraumnähe nicht dieses hat, okay, wir sind jetzt endlich mal in Strafraumnähe, wir ballern jetzt mal drauf, wir versuchen mal was, weil das könnte ja gefährlich werden. Es ist zumindest, ne, es ist in Strafraumnähe ist fast nicht so super riskant und die meisten Sachen haben zumindest so ein bisschen Erfolgschance und dann nutzt man das einfach mal und man unterscheidet dann nicht mehr zwischen Sachen, die eine hohe Erfolgschance haben, eine mittlere und eine niedrige. So, mittlerweile unterscheidet man schon zwischen, also ganz niedrig, irgendwie Distanzschuss aus 40 Metern macht man vielleicht nicht mehr, aber Bayern ist, glaube ich, einfach noch disziplinierter darin, wirklich die ganze Zeit auf gute Momente zu warten, auch innerhalb des Strafraums nochmal aus einer schlechten Schussposition nochmal einen Rückpass zu spielen, nochmal eine Ablage zu spielen. Wenn man weiß, der Schuss wird geblockt, nicht einfach in den Block reinzuballern, sondern dann nochmal zu gucken, wer ist denn jetzt frei. Und also diese Konsequenz in der Entscheidungsfindung, dass man sich einfach nicht, dass man einfach keine Angriffe verschwendet, das summiert sich halt auf. Das heißt, in der einzelnen Situation mag das gar kein Unterschied sein, weil man dann vielleicht trotzdem kein Tor schießt und dann sagt man, ah, hätten sie lieber, oder man kommt vielleicht gar nicht zum Abschluss und dann sagt man, hätten sie lieber draufgeballert, so. Aber wenn man weiß, das ist kein vielversprechender Schuss, dann ist es auf Dauer einfach besser, nicht draufzuballern. Auch wenn der nicht vielversprechende Schuss bei 20 Versuchen vielleicht einmal reingeht, wenn du stattdessen 20 Mal einen guten Pass findest, dann machst du vielleicht nicht nur diesen einen Zufallsschuss rein, sondern du machst vielleicht 2 Tore oder du machst vielleicht 3 Tore. Und am Ende ist der Unterschied zwischen Bayern und Dortmund ist jetzt auch nicht, dass Bayern 3-mal so viele Tore macht, sondern dass sie irgendwie 70% mehr Tore gemacht haben oder sowas in die Richtung. Oder Bayern im Vergleich zu einer normalen Bayern-Saison hat vielleicht so 30% mehr Tore gemacht. Und diese 30%, das ist halt, wenn du einfach anstatt 50% gute Entscheidungen, 50% wir versuchen mal irgendwas, so stattdessen einfach 90% gute Entscheidungen, dann holst du einfach mit jeder Entscheidung holst du ein Zehntel Tor raus, so quasi. Und das ist, glaube ich, was, weil Tore schießen immer noch so stark von vielen wahrgenommen wird, als das ist eigentlich, du schießt eigentlich nur ein Tor, wenn du mal Glück hast, wenn du mal einen Ball richtig erwischst, wenn der Gegner mal verkackt. Aus dem Grund ist es, glaube ich, haben wir immer noch keine so starke Kultur in Strafraum. Das haben wir mittlerweile, hatten wir früher auch im Mittelfeld nicht. Im Mittelfeld haben wir das mittlerweile, eine generelle Fußballkultur, wo man sagt, du triffst rationale Entscheidungen. Du machst im Mittelfeld Sachen, die eigentlich funktionieren sollten. Und du versuchst nicht einfach in einen Pulk von Gegnern reinzulaufen oder einfach irgendwie, einfach mal jemanden tief zu schicken, über der 40 Meter weg ist und überhaupt keinen Bewegungsvorteil hat, in der Hoffnung, dass der Verteidiger das irgendwie versemmelt oder so. Das machst du nicht mehr, sondern du machst vernünftige Sachen. Und ich glaube, im Angriffsdrittel ist es schon besser geworden, aber ist immer noch nicht so auf dem Niveau, dass man das wirklich, dass viele Vereine das konsequent durchziehen. Ich glaube, das könnte man vielleicht Stuttgart noch nennen als auch positives Beispiel, die das auch recht gut machen.
Ja, ich meine, also 2 Sachen finde ich da noch erwähnenswert. Also zum einen muss man sagen, der Expected Goals Wert der Bayern liegt auch bei nur 100 Toren. Also die haben den 22 Tore übertroffen. Das war jetzt schon auch der Perfect Storm, muss man echt sagen. Also der Abstand.
Das war bei Barcelona auch immer so. Ich behaupte, also das ist ein bisschen einfach Kane Abschlussstärke. Mhm. Kane macht halt aus diesen 0, also aus diesen Positionen, die normalerweise 0,02, 0,03 XG, da macht er halt viel mehr, also da outperformt der XG einfach. Und darüber hinaus ist es aber, glaube ich, auch so, dass die XG-Modelle so Details wie kommt dann noch ein Verteidiger rein? Hast du eine vernünftige Schussposition? Hast du das Gefühl, der Ball liegt gut? So. Das ist ein sehr, sehr interessanter Faktor, weil den können XG-Modelle gar nicht beurteilen. Hat der Stürmer das Gefühl, dass er den Ball gut treffen wird? Hat der Stürmer eine richtige Körperbalance? Oder schießt der aus Verlegenheit? Mhm. Und Schüsse aus Verlegenheit sind viel unwahrscheinlicher, weil häufig sind Schüsse aus Verlegenheit die, wo du weißt gar nicht so richtig, wo er hin soll, der Ball. Du hast keinen richtigen Stand. Wenn du keine gute Balance hast, triffst du den Ball tendenziell auch nicht gut. Und wenn du einfach konsequent und selbstbewusst angreifst und nur dann schießt, wenn du auch von dem Schuss überzeugt bist, dann fallen ja diese ganzen Schüsse, die so aus Verlegenheit sind, fallen dann weg und dann hast du halt eine höhere Conversion, glaube ich.
Weißt du, wann mal Kane aus Verlegenheit geschossen hat? Unter anderem Rückspiel gegen PSG, da hast du es gesehen. Es gibt einen Verlegenheitsschuss von Harry Kane, nämlich wenn er im Strafraum sich den Ball nach rechts legt und dann schießt und der Ball wird immer geblockt. Also weil niemand von dieser Bewegung überrascht wird, weil er dafür auch die Bewegung zu langsam macht. Das macht er nur, wenn sie es einfach nicht hinkriegen, sich Torchancen zu erspielen. Und er braucht das dann einfach jetzt mal einen Schuss zu haben. Und inzwischen wissen es auch alle Mitspieler und dann gehen sie gleich auf den Abpraller. Das siehst du schon. Dann stellen sie sich, sehen schon, er zieht nach innen, dann siehst du schon, 2 lassen sich fallen, weil der Ball wird jetzt irgendwo an der Strafraumkante, würde wieder zurückkommen. Das ist recht interessant. Ja, und dann finde ich noch einen Aspekt jetzt spannend, den du gerade genannt hast, weil wir kommen ja quasi noch aus so einer positionsspielorientierten Offensivkultur heraus, wo man immer den freien Mann sucht, wo man immer auch versucht, einen großen Raum zu schaffen. Und das hat sich schon krass verändert durch Xabi Alonso und seine Leverkusener Saison, wo wir auch drüber gesprochen haben, die spielen manchmal extra in den kleinen Raum rein und machen machen diesen Raum dann groß. Ich glaube, wir haben es mal mit einem Schwamm verglichen, wie einmal stehen sie alle beieinander auf dem linken Flügel um Wirtz herum und dann geht's wieder blitzschnell auseinander. Was ich bei Bayern interessant fand, dass die in dieser Saison wirklich viele Situationen hatten, wo zum Beispiel der Außenstürmer passt auf den Zehner, also zum Beispiel Diaz auf Musiala, und zwar vom linken Strafraumeck, und der Pass geht über einen Meter direkt vorm Strafraum. Also früher hätte man gesagt, die stehen viel zu nah beieinander, da kann er, eigentlich kann er da schon selber schießen, warum passt er da überhaupt noch? Aber ich habe den Eindruck, dass das auch die Gegner unglaublich gestresst hat, weil nämlich durch diese enge Positionierung auch alles möglich war. Also vielleicht auch wieder Scherenprinzip. Musiala kann dann schießen, Musiala kann aber auch auf Diaz wieder stecken, und das ist ein total hochprozentiger Pass, der kommt in ganz, ganz vielen Varianten an, weil der halt nur über 2 Meter geht.
Genau. Und das ist, glaube ich, so, das ist keine positionstaktische Sache, wo man immer, wenn man über Taktik redet, immer erstmal reingeht, was ist die Formation und so. Mhm. Aber am Ende ist Taktik ja auch Verhalten und Entscheidungen. Und auf dem Niveau ist Bayern einfach wahnsinnig gut. Und das liegt auch nicht nur an den Spielern, sondern das liegt auch daran, wie das gecoacht wird, wie das eingefordert wird, sowas. Natürlich, Olise und Kane zum Beispiel sind da außergewöhnlich gut. So, die machen es auch noch besser als Luis Diaz dann, sowas. Aber es gibt halt auch, wenn du Olise jetzt in eine 0815-Mannschaft stecken würdest, dann wäre Olise auch einer, der 30-40% Aktion einfach Ausschuss hat, weil er einfach irgendwas alleine versuchen muss, weil du nicht dieses Gefühl hast, wir spielen sowieso immer gut weiter. So, wenn ich einfach immer das Richtige mache, dann führt das auch zu einem richtigen Ergebnis, weil ich nicht, wenn ich jetzt auf den Sechser quer spiele, dann nimmt der Sechser sich nicht den Ball und haut aus 40 Metern drauf, sondern dann findet der Sechser auch den richtigen nächsten Pass, und dann findet der Stürmer auch den richtigen nächsten Pass, und ich krieg den Ball dann, wenn ich in einer guten Position bin, kriege ich den Ball dann auch wieder zurück, und dann muss ich auch nicht auf eigene Faust was probieren. So, also diese Kultur, einfach gemeinsam total konsequent rational anzugreifen, glaube ich, das ist was einen Unterschied ausmacht. Mhm. Übrigens, ich wollte noch sagen, nicht weil bestimmt der ein oder andere die Lobeshymne ein bisschen übertrieben findet, Bayern hat jetzt 3,59 Tore pro Spiel. Der vorherige Rekord, haben Sie 122? Habe ich das
122,
gerade richtig?
Ja, ist richtig.
Genau. Sind 3,59 pro Spiel. Der bisherige Rekord, nicht in Deutschland, der bisherige Rekord in allen Top-Ligen aller Zeiten war 3,18.
Ach krass, hatte auch weniger damals in den
40ern. Torino hatte 3,13, die hatten viel mehr Spiele.
Okay.
Das sind glaube ich die einzigen, die noch mehr Tore geschossen haben. Die hatten aber, ich glaube, die hatten sogar 42 Spiele sogar zu dem Zeitpunkt oder so, oder 40 Spiele, ja, weiß nicht genau. Aber die hatten deutlich mehr Spiele. Also Torino hatte 3,13, Mourinhos Real Madrid, damals Özil und Cristiano Kontermaschine, die hatten 3,18, also 10% besser als alle jemals.
Das ist schon krass.
Das
ist heftig. Aber dann lass uns mal vom FC Bayern wegkommen, weil ehrlicherweise, es ist auch einfacher, glaube ich, konsequent zu sein und auch ruhig zu bleiben im Strafraum.
Absolut.
Wenn du
Absolut.
Die ganze Zeit im Strafraum bist. Das große Problem haben ja die Teams. Ja, ich verstehe das ja total, dass andere Teams zittrig werden, wenn sie rund um den Strafraum sind, weil die haben halt nur 9 interessante Aktionen im Strafraum, und dann ist es halt auch wichtiger, was man aus denen macht.
Total.
Das ist jetzt noch nicht die Überleitung zum BVB, das wäre ein bisschen zu gemein, aber ich will jetzt mit dir über Borussia Dortmund sprechen. Denn der BVB hat spieltaktisch gesehen einen total schlechten Ruf in dieser Liga, weil die Spiele oft nicht besonders spektakulär waren. Wenn man sich jetzt aber mal guckt, was rausgekommen ist dabei, und damit meine ich jetzt gar nicht nur die Punkte, aber dann sehe ich da im Vergleich der europäischen Top 5 Ligen, sehe ich da die 8 beste Offensive. Hinter dem VfB Stuttgart interessanterweise, aber nur Real, PSG, City, Inter, Barca und halt die Bayern liegen noch vor dem BVB. Plus, ich würde schon behaupten, es gab da eine Entwicklung. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass die Champions League dann schon klar war, aber ich hatte das Gefühl, es war am Ende der Rückrunde noch deutlich erfrischender, Dortmunder Fußball zu gucken, als eben so Mitte der Hinserie, wo es eben halt auch diese vielen knappen Ergebnisse gab. Also wie gut oder schlecht findest du denn den BVB-Fußball?
Ich finde ihn solide. Und solide ist besser als die meisten anderen.
Ja.
Ich glaube, die Leute sind, wir können das eigentlich in einem Kasten mit Arsenal besprechen, die ja auch extrem viel Shit abkriegen gerade
die
für ihre Spielweise.
Die sind auf Rang 9 übrigens, also direkt hinter dem BVB.
Ja. So, dass die beiden Mannschaften, die denen wird vorgeworfen, eigentlich, was man allen Mannschaften der Fußballgeschichte eigentlich vorwerfen kann, nämlich, dass die sehr risikoaversen Fußball spielen. und dann machen die das aber eigentlich noch deutlich besser als so gut wie alle anderen Mannschaften. Mhm. Und deswegen ist der Vorwurf ein bisschen strange, weil dadurch hat man hat halt bei denen das Gefühl, die könnten noch mehr, so. Man hat das Gefühl aber auch deshalb, weil sie es schon ganz gut zumindest machen. Ich finde den Vorwurf durchaus berechtigt. Die haben beide offensiv keine außergewöhnlich gute Spielweise. Was, wenn man Premier League Meister wird, wenn man die klar etablierte Nummer 2 Deutschlands ist und einer der irgendwie 15 reichsten Clubs der Welt oder so, dann erwartet man sich da was Außergewöhnliches. Gerade Dortmund hat natürlich auch Arsenal auch. Die haben beide auch traditionell eine Kultur von sehr spielstarken Teams, von relativ aufregendem Fußball, so. Mhm. Und deswegen erwartet man sich da mehr. Und ich finde auch, es ist auch im Spitzenfußball ist es durchaus auch fair zu erwarten, dass eine Mannschaft versucht, absolut außergewöhnlich, was absolut Außergewöhnliches zu machen. Aber, darauf sollte sich die Kritik auch beziehen und man sollte dann nicht, es gibt nur noch die Extreme, entweder es ist außergewöhnlich gut oder es ist Schrott, so ein bisschen hat man das Gefühl. Und das ist eindeutig bei Arsenal und Dortmund, das ist eindeutig nicht Schrott. Es ist über Phasen vielleicht nicht besonders so, macht vielleicht nicht besonders viel Spaß, aber die machen trotzdem vernünftige Sachen, so, die verlieren ja nicht andauernd jeden Ball, so, die haben trotzdem viel Ballbesitz, die lassen den Gegner laufen, die sind in guten, abgesicherten Positionen, lassen keine Konter zu, die spielen das, was eigentlich vor 2 oder 3 Jahren war das noch komplett state of the art. Das spielen die einfach sehr, sehr konsequent. So, die spielen den Fußball, mit dem es Thomas Tuchel vor 5 bis 10 Jahren galt er als drittbester Trainer der Welt oder so. Das ist im Grunde der Fußball, den die spielen.
Aber das ist doch, glaube ich, auch Teil der Kritik, sorry, wenn ich da reingehe, dass man eben den Eindruck hat, festgemacht an der Person Niko Kovac, das ist eben nicht mehr moderner Fußball. Und da müsste man halt jetzt die Frage stellen, muss man denn wirklich immer den progressiven Ansatz haben oder ist es nicht okay, etwas so lange zu machen, solange es ja auch noch funktioniert?
Ja.
Und ich glaube, das sehen wir halt beim BVB. Also ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, es gab 10 Spiele, in denen der BVB nach Expected Goals, ich weiß, es ist auch nicht alles, aber das ist schon was, wo man sich so ein bisschen nähern kann, der Torgefahr von Teams, da waren sie nach Expected Goals unterlegen. Von diesen 10 Spielen haben sie tatsächlich nur die 4 gewonnen, in denen die größte Expected Goals Differenz war. Das war Gladbach, 2-mal Bayern, 1-mal Hoffenheim. Ansonsten haben sie die anderen alle unentschieden gespielt oder sogar noch gewonnen.
Verloren haben sie die 4. Ich glaube, du hast gewonnen.
Ach so, genau, sie haben die 4 verloren, genau. Die anderen haben sie alle, also da, wo es quasi knapp war, nach Expected Goals, immer jenseits dieser 4 wirklich deutlichen Spiele, alles unentschieden oder gewonnen. Und dann gibt es aber halt einen riesigen Block von 2, 4, 6, 8, 10, 12 Spielen, in denen die Expected Goals Differenz zwischen dem, was der BVB sich herausgespielt hat und dem, was der Gegner sich herausgespielt hat, also nicht größer war als 1,0. Was aber allerdings, muss man auch schon sagen, wirklich ein deutlicher Unterschied ist. Also das musst du erstmal herausspielen.
1,0 XG-Differenz ist das, was Meister normalerweise haben. Damit wirst du normalerweise Meister mit 1,0 XG-Differenz im Schnitt. Bayern hat diese skurrile Saison, dass die irgendwie die Saison so 2 haben. Ja. Die haben einfach nochmal den Unterschied, den Meister normalerweise zum Liga-Mittelfeld hat, den haben die einfach nochmal verdoppelt. Aber normalerweise, wenn du dir Saisons anguckst, wo City total souverän Meister geworden ist und fast alles gewonnen haben die trotzdem nur so 1,0 XG im Schnitt mehr als der Gegner.
Ja, krass. Und davon hatte immerhin der BVB noch 12 Spiele, in denen es eben 1 oder mehr war, zum Teil sogar auch deutlich mehr. Da waren auch Spiele mit dabei, die ich jetzt gemeint habe. Also 27. Spieltag HSV haben sie hergespielt, 31. Spieltag Freiburg, 34. Spieltag Werder. Bin ich in der falschen Saison? Ja, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Aber doch, ich gucke gleich noch.
Ist richtig.
Ja, doch, ist alles richtig.
Wenn sie HSV hergespielt haben, dann bist du in der richtigen Saison. Oder du bist in 2016.
Stimmt. Ja, danke dir. Ich konnte mich nur gar nicht an dieses Werder-Spiel erinnern, aber stimmt, es war ja auswärts. Ich habe gerade die ganze Zeit überlegt. Ich habe doch gar nicht
gesehen.
Ja, genau, es war letzter Spieltag auswärts. Huh, da bin ich gerade ganz schön ins Schwitzen gekommen, dass ich hier mit der falschen Tabelle abgeraucht bin. Aber ja, dann sprich doch mal ein bisschen über die Offensive vom BVB und wie stehst du denn gegenüber dieser Kritik, die es halt am BVB gab?
Naja, im Grunde, was ich gesagt habe, ich denke, das ist halt solide, was sie machen. Und das muss man dann jeder selber wissen, was seine Ansprüche an den BVB sind, ob er sagt, solide ist gut genug. Ich finde eigentlich ein entscheidender Punkt, der das Ganze abschwächt, der die Kritik abschwächt, ist, dass der BVB seit Jahren jetzt Probleme hat, damit die Mannschaft richtig ins Laufen zu kriegen, dass die vernünftig arbeiten, trainieren, dass die fit sind und dass die eine ordentliche Stabilität auf den Platz bringen. Das ist seit Jahren ein riesiges Problem für die, weil die einfach so ein bisschen jahrelang auch so, glaube ich, ein bisschen eine Kultur hatten von, wir lassen die mal machen, so die 20-jährigen Supertalente. Mhm. Und also diese Kultur ist natürlich viel leichter zu verändern, wenn du darauf auch explizit, also wenn das dein Fokus ist. Und wenn nicht dein Fokus ist, wie bei Bayern, ist sicherlich der Fokus, wir wollen eine Tormaschine werden. So, wir wollen auch laufen und pressen und so, und wir fordern das auch ein und wir haben auch eine krasse Arbeitsethik so. Aber die kommen halt auch von einem anderen Punkt. Mhm. So. Und Dortmund kommt von einem Punkt, wo die so ein bisschen, wo die träge waren als Mannschaft. Und das hat, und dass man das korrigiert bekommt und gleichzeitig noch solide ist offensiv, ist glaube ich okay, ist glaube ich auch das, was man von Kovac wollte. So, ich glaube, deshalb hat man ihn ja auch geholt und ich finde, da hat Kovac das Kovac hat seinen Auftrag umgesetzt, kann man glaube ich sagen. Nichtsdestotrotz ist das keine herausragende Leistung. So anhand dessen, was Kovac da jetzt gemacht hat, kannst du dich nicht hinstellen und sagen, ja, ist wahrscheinlich einer der 5 oder 10 besten Trainer auf der Welt und das ist genau der Mann, den der BVB perspektivisch braucht. Sondern du willst, glaube ich, als BVB einen Trainer haben, wie Klopp damals war, der seiner Zeit voraus ist und der es schafft, nicht nur die Mannschaft ins Laufen zu bringen und solide zu spielen, sondern der es schafft, die Mannschaft so wirklich was auszulösen und wirklich über den Erwartungen, über die Erwartungen hinauszuschießen. So. Und das hat der BVB, glaube ich, nicht gemacht. Und da ist vielleicht ein bisschen Glück in 2, 3 Spielen, hat dann die Saison auch ein bisschen souveräner aussehen lassen, als hätte aussehen müssen, vielleicht. Mhm. Wobei der Defensivscore 34 Tore kassiert in 34 Spielen, wo Leipzig 47 hat, Hoffenheim mit 52. Das ist dann schon ziemlich gut. Das ist glaube ich so meine Einordnung. Ist so, wenn du Kovac daran bewertest, was von Kovac erwartet wurde und was der Kontext war, dann ist das alles okay. Dann ist alles gut. Und wenn du ihn daran bewertest, was der BVB sich gerne wünscht, was aber natürlich auch nicht jede Saison ein realistischer Wunsch ist. Du kannst wahrscheinlich nicht jede Saison krass überperformen, so. Und das war vielleicht auch ein bisschen ein Problem des Vereins jahrelang, dass man sich jede Saison wieder erhofft hat. Jetzt ist aber wieder die Klopp-Saison. Jetzt kommt Marco Rose und der knallt alles weg. Jetzt holen wir Axel Witzel und Lucien Favre und jetzt werden wir Meister und so. Also jedes Mal immer das Gefühl gehabt, jetzt ist es soweit. Und diese Saison hat man, glaube ich, das Gefühl nicht gehabt, jetzt ist es soweit, sondern hat einfach das Gefühl gehabt, ja, mal gucken. Und hat dann einfach erstmal solide performt und da muss man sich auch mal mit zufrieden geben. Sollte aber wahrscheinlich auch nicht so sein, dass man das jedes Jahr wieder akzeptiert, so dass das einfach alles ist, was man will von diesem Verein.
Aber hast du denn da auch eine Entwicklung gesehen? Ich meine, es gab 9 Spiele, in denen der BVB keine zweistellige Anzahl an Schüssen hatte, also wo eben wirklich wenig passiert ist. Von diesen 9 Spielen haben sie auch wieder nur 3 verloren. Also sie haben halt aus wenig wirklich viel gemacht. aber auch da ist es so, die findest du vor allem, erster Spieltag war nicht gut, siebter Spieltag war da mit dabei, der neunte Spieltag war da mit dabei. Ich hatte schon den Eindruck, dass jetzt eben in den letzten Wochen sich da manche Dinge verbessert haben. Ich finde, da war mehr Dynamik drin und ja, da gab es auch noch das klassische Tor, Nico Schlotterbeck diagonal auf Riasson, Riasson flankt nach innen, Gerassi köpft ins Tor. Ja, das haben wir nochmal gesehen. Der Werder Bremen hat es geschafft, am 34. Spieltag so nochmal ein Tor zu kassieren. Aber ganz viele Angriffe.
Ist nicht so leicht zu verteidigen.
Ja, ist anscheinend dann doch nicht so leicht zu verteidigen. Ja, wobei, wenn da, du weißt schon, der Ball ist schon lang in der Luft, finde ich immer auf dem Weg zu Rias. Und da wundert es mich dann manchmal schon, dass man da nicht draufschiebt als Außenverteidiger. Du hast halt Angst, dass er dich verbrennt.
Ja.
Aber ich hatte schon den Eindruck, dass da auch dynamischere Spiele mit dabei waren. Ich weiß nicht, ob das dann mit Spielern zusammenhing, wie eben Maximilian Bayer, der eben wirklich einfach, finde ich, ein tolles Saisonfinale hatte und vielleicht auch so ein bisschen mit einem anderen Blick, den ich als Beobachter habe, weil ich sehe dann in einen Inacio spielen und ich will dann einfach sehen, wie der spielt und guck dann ganz genau hin, was der macht. Und so genau habe ich wahrscheinlich bei Julian Brandt schon ganz lange nicht mehr hingeguckt, weil den habe ich schon 80.000 Mal spielen sehen. Also vielleicht deswegen ist es dann auch so ein Bias meinerseits. Wie ging es denn dir jetzt so quasi? Also siehst du eine Entwicklung beim BVB?
Ja, ist schon. Also ich glaube, es war jetzt wirklich, Rückrunde war eigentlich auf einem soliden Niveau stabil. Davor war es so solides Niveau mit ein paar Ausreißern nach unten. Ich glaube, dass einfach alle ein bisschen eingespielter sind und so ein paar Bayer ist endgültig so integriert in der Mannschaft. Also das habe ich ja die letzten Jahre immer angemahnt, dass letzten Jahre, ich glaube, der ist erst letzte Saison gekommen, ne? Da habe ich das jedenfalls angemahnt. Da hatten sie ja eine ganz krasse Statistik, dass sie mit Bayer viel, viel besser performt haben als ohne ihn. Dann war es auch, Gyrassi hatte natürlich in der Mitte ein Formloch. Das hilft nicht, weil der schon, also ich finde, das ist wahrscheinlich der am überkritisierteste Spieler der Liga, so, weil er so ein bisschen seine Körpersprache und dann ab und zu sieht, und dann ist er natürlich, das ist so ein Spieler, der halt mit wenig Körperspannung spielt, wie Julian Brandt auch oder wie Mesut Özil oder so. Das sind dann häufig, wenn der mal einen Ball verliert, sieht das immer so dumm aus. Mhm. Und da es gibt halt Leute, die über alle Maßen sich über sowas aufregen, wenn jemand ohne Körperspannung einen Ball verliert, die aber selber auch noch nie ein Tor geschossen haben in ihrem Leben.
Wie sprichst du denn über Dietmar Hamann? Hallo? Nachdem ist eine Brücke am Wembley-Stadion benannt, aber es ist ein anderes Thema.
Ja. Wegen seiner immensen Spielmacherqualitäten im Zwischenlinienraum. Weil es inzwischen den Raum halt ist ein sehr spezieller Raum, so, du musst da manchmal auch ein bisschen gamblen, du musst auch schaffen, in diesem Druck erstmal so ruhig zu bleiben, wie Gyrassi das macht, so. Ich glaube, Gyrassi ist als Spieler schon gerade ein bisschen unterschätzt. Der hat jetzt auch, der hat 19 Saisontore oder so wieder in einer Saison, wo er die ganze Zeit nur auf die Fresse kriegt, was wahrscheinlich jetzt in den letzten 3 Jahren auch seine schwächste Saison war, hat er trotzdem noch 19 Saisontore. So, das ist der schlechteste Gyrassi, den du kriegst. So, das hat natürlich geholfen, dass der dann wieder zurück war. Bellingham ist so, wird einfach stabil besser. Abwehr hat sich gefunden und wird, also ich glaube, diese ganzen Abläufe von Schlotterbeck nach vorne und so, das ist alles ganz gut eingespielt. Und sie haben, glaube ich, einfach immer bessere Lösungen gegen hohes Pressing einfach gefunden. So, dem sind relativ gut jetzt darin, ihre Stürmer einzubinden, Tiefe zu bedrohen, schnell in die Angriffe reinzukommen und so. Das machen sie mittlerweile relativ geschickt, wie sie so auch so diese Manndeckung dann ausspielen. Das war, glaube ich, in der Hinrunde hatten sie mehr Spiele, wo das gar nicht gut aussah.
Ich glaube, vielleicht ist auch einfach so, dass das Problem vom BVB ist, glaube ich, der VfB Stuttgart, ehrlicherweise. Also wir müssen jetzt nicht ewig über den VfB sprechen, weil ich finde, dass sich da gar nicht so viel verändert hat. Sie machen eben einfach weiter die Dinge gut, die sie gut können. Und das hat in dieser Saison aus verschiedenen Gründen noch besser geklappt als in der letzten Saison. Zu diesen Gründen gehört aber ehrlich gesagt auch einfach Spielglück. Die Saison hatten sie sogar fast ein bisschen mehr Spielglück. In der letzten Saison definitiv Spielpech. Aber ich glaube, in diesem direkten Abgleich, also Leipzig, das ist sowieso nochmal so seine eigene Liga, und klar, das würde alle nerven, wenn jetzt Leipzig irgendwie alles Fußball von einem anderen Stern spielt, aber da hing es ja auch viel an Einzelspielern. Damit kann, glaube ich, der BVB-Fan und auch die JournalistInnen, die das begleiten, die können damit sehr gut leben. Es ist halt einfach so, dass Leipzig manchmal gute Einzelspieler hat. Wenn Leverkusen jetzt unter Ten Hag oder Hummels einen richtig guten Fußball gespielt hätte, hätte man gesagt, ja gut, guckt euch den Kader an, guckt euch an, was Alonso da hinterlassen hat. Das kann schon sein. Aber ich glaube, der VfB Stuttgart, der ist einfach so ein Dorn im Fleisch vom BVB. Jetzt haben sie ihn schon Anton und Guirassy weggekauft und trotzdem schafft es eben der VfB mitzuhalten. Es sind zwar eigentlich 11 Punkte zwischen den beiden, aber es fühlte sich ja ganz anders an. Also quasi von der Torgefahr her zum Beispiel ist das ja quasi, also VfB 71 Tore, BVB 70 Tore. Ich glaube, kommt hier einfach noch mit dazu. Wenn es den VfB nicht gäbe, würden alle beim BVB genau die Stabilität und dass man trotzdem so viele Tore erzielt loben.
Ja, denke ich auch. Das ist halt auch gerade der Showcase. Ich glaube, die Leverkusen-Saison kommt dann auch mit dazu, weil Leverkusen natürlich genau das gemacht hat, was der BVB jetzt seit 10 Jahren erfolglos versucht. So einmal, dass einmal alle Zahnräder greifen, dass man einmal so richtig ins Rollen gerät und einmal eine Mannschaft auf die Beine kriegt, die halt wirklich.
Ach so, du meinst die Alonso-Leverkusen-Saison.
Ja,
ich dachte,
ja,
du redest von der. Ja. Dachte mir fast.
Nicht die aktuelle.
Ja, okay, sehr gut.
Boah, diese Saison hat Leverkusen wirklich es allen gezeigt. Ja. Nee, die Double-Saison.
Ja, 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 stimmt, fair.
Das war halt so ein Klopp-Phänomen, ne? Also das hat dann halt auch gezeigt, es geht immer noch, man kann da hinkommen, deswegen ist der Borussia noch nicht ganz so desillusioniert, wie es vielleicht sein könnte nach den letzten 10 Jahren. Aber auch vielleicht jetzt ein bisschen desillusionierter, als ihm lange Zeit gut getan hat.
Das kann vielleicht sein. Und dann haben wir natürlich noch taktisch gesehen ein interessantes Team. Also es gibt natürlich mehr interessante Teams, aber eins, das quasi auch einen sehr großen Sprung gemacht hat. Die TSG aus Hoffenheim. Wie würdest du den Fußball beschreiben, den Ilzer da umgesetzt hat in der Saison?
Sehr, sehr aktiv. Mhm. Ich glaube, das ist wahrscheinlich die erste Hoffenheim-Mannschaft seit Ewigkeiten, die richtig gute Trainingsleistungen hat. die einfach in über die Woche hinweg einfach eine hohe Intensität ins Training bringt und nicht sich einfach darauf verlässt, dass so Kramaric und die paar anderen, die da noch rumlaufen, die machen das schon irgendwie. Und dann zocken wir ein bisschen und dann mal gucken, wenn es gut läuft, spielen wir um die CL-Plätze mit. Und wenn es nicht gut läuft, sind wir im Mittelfeld. Und dann läuft es auf einmal ganz schlecht und man ist auf einmal im Abstiegskampf. Upsi. Das ist, glaube ich, so, da wurde schon, ich glaube, Ilzer hat da schon sehr stark auch nach so Grundintensität der Spieler und vielleicht auch ein bisschen Charakter auch selektiert, was, glaube ich, geholfen hat. Und dann ist die Spielweise an sich sehr stark, sehr breit und sehr vertikal so. Also die nutzen schon große Räume, die haben nicht dieses Leverkusen-Modell, dass sie versuchen, das Spiel sehr klein zu halten, sondern die machen das Spiel schon tendenziell groß, finden aber trotzdem darin dann immer wieder gute Konstellation von 2, 3 Spielern, die gut miteinander agieren, nutzen auch ähnlich wie Stuttgart, nutzen die Stürmer sehr, sehr viel. Das kann man vielleicht auch generell so ein bisschen als Taktikthema festhalten. Das ist, ich glaube, das haben wir letzte Saison auch schon so ein bisschen gesetzt, ein bisschen Stürmer-Revival. Was, glaube ich, auch daher kommt, dass dieses sehr mannorientierte da ist, dass der Zwischenlinienraum ist nicht mehr so ein Mini-Raum zwischen den Linien, aus denen du so ganz präzise antribbeln musst, sondern das ist eher, du hast dann eher so große Räume, wo aber jeder Druck hat, wo es eher darum geht, sich ein bisschen Freiheiten vom direkten Gegenspieler zu schaffen, mit Rücken zum Tor und dann einfach eine erfolgreiche Aktion irgendwie hinzubekommen, wo es nicht darum geht, dass du irgendwie zwischen 3, 4 so durchhuschst, sondern einfach eine einfache Ablage, Ball festmachen, einfache Ablagen spielen, ist schon sehr, sehr gut so.
Deswegen werden Passwinkel, glaube ich, immer wichtiger. Und da ist nämlich Hoffenheim auch super. Die haben, also hinten raus ging es so ein bisschen, wurde so ein bisschen sloppy. Weiß nicht genau warum. Aber gerade in der Hinrunde hatten die haben eigentlich immer nur diagonale Pässe in den Zwischenraum gespielt. Und die kannst du halt sehr gut entweder weiterleiten oder du kannst sie abschirmen und damit dich aufdrehen. Da kannst du einfach mehr mitmachen als eben mit einem Pass ohne ordentlichen Winkel.
Ja, ja.
Genau, also Sie haben
dann
quasi,
einfach,
ja genau, mach weiter, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ja, und dann glaube ich auch einfach eine gute Zusammenstellung der Spieler, so dass sie einfach, dass die Spieler gut harmonieren, Lemper und Aslani so ein bisschen als Zielspieler, die sehr ablagenstark sind, dann Kramaric und Touré, die so Drive zum Tor reinbringen.
Die Flanken von Zufall noch auf dem rechten Flügel, ja, den sie rausgespielt haben.
Genau.
Aber sagt das was aus, dass Intensität, Aktivität, also Hoffenheim ist auf Platz 1 bei den gelaufenen Kilometern, auf Platz 2 bei den Sprints, mhm, und wir alle haben ja gesehen, sie spielen es eben breit und sie spielen es vertikal. Also sie sind schon relativ konsequent darin, eigentlich immer zu versuchen, in die Tiefe zu spielen. Es gibt zwar auch die Spiele, in denen mal Phasen anders aussehen, aber die Werkseinstellung von Hoffenheim ist eigentlich schon, wir kriegen den Ball, okay, alles klar, alle jetzt nach vorne. Aber sagt das was aus, dass im Grunde bis zuletzt die Liga darauf kaum eine Antwort gefunden hat, oder ist die Schwächeperiode, die Hoffenheim dann hatte, vielleicht schon Teil der Antwort? Also mich hat es ehrlich gesagt gewundert, dass das dann doch, also jetzt einfach gesprochen, dass das reicht, einfach viel zu laufen, sehr konsequent zu sein in diesen zwei, drei Dingen, und dass das gegen so viele Teams reicht, hätte ich in der Rückrunde nicht immer erwartet.
Ich glaube, ich schon. Weil es einfach zu wenig, also ist halt einfach ein besseres Setup, als die meisten Mannschaften haben, ne? Mhm. Also mehr zu laufen als alle ist halt, dann läufst du halt extrem viel und es laufen nicht alle extrem viel. Also wie gesagt, ich glaube Trainingsleistung, also ich glaube der Geistervergleich ist eigentlich Hoffenheim gegen Wolfsburg, weil ich glaube Wolfsburg von den Anlagen her und vielleicht sogar von der Spielidee auch ein bisschen ist dem ziemlich ähnlich, was Hoffenheim gemacht hat, mhm, auch so von dem Personal, was sie haben, so ein bisschen. Und ich glaube, der Unterschied ist einfach, dass Hoffenheim einfach eine durchweg hohe Intensität hat und einfach wahrscheinlich bestimmt sehr, sehr gut trainieren. Und Wolfsburg genau das Gegenteil. Mhm. So. Und das macht dann den Unterschied aus. Und das kannst du dann halt an einem Spieltag nicht so einfach kompensieren. Wenn die einen seit 6 Monaten zweimal die Woche Vollgas geben und du machst das nur alle Jubeljahre mal, dann hast du nicht so viel im Tank. Das ist, glaube ich, schon einer der Hauptfaktoren so.
Und warum haben nicht noch mehr Teams gesagt, also wir stehen jetzt hier im 5-4-1 in der eigenen Hälfte, ist uns egal, wie breit und lang ihr das Spielfeld machen wollt, probiert's mal so. Ich meine, es gab's schon und Hoffenheim hat das dann in der Regel auch gut bespielt, weil man halt mit Burcha und Aftulao passstarke Spieler im Zentrum hat und dann eben trotzdem durch Lempele, Aslani und so weiter kriegst du schon so eine Aktivität rein und kommst dann schon ins Spiel, was dir auch liegt. Also auch da hatten sie dann Aktivität. Aber ich hätte eigentlich erwartet, dass das so der Default-Modus wird gegen Hoffenheim. Und in den schlechten Spielen dieser Saison hast du das auch gesehen. Also plakativstes Spiel ist natürlich die Überzahl gegen Werder. Da musste Werder auch gar nicht mehr. Aber da war eigentlich in der Sekunde, in der Werder die Legitimation hatte, sich hinten reinzustellen, weil sie nämlich zu 10 waren und wussten, nach dem Martin Rafitschen Axiom müsste jetzt eigentlich abgepfiffen werden, standen sie nur noch hinten drin und meinem Eindruck nach hat sich da Hoffenheim viel, viel schwerer getan und hatte eher Glück, dann dieses Spiel noch gewonnen zu haben mit 1-0.
Also Gegenargument wäre ein Dialog, den wir hatten in der laufenden Saison, nämlich ich glaube, ich war im Podcast, als sie gegen Hamburg gespielt haben, in der Hinrunde, meine ich, mhm, wo ich sehr überrascht war, dass Hamburg genau das gemacht hat, was du sagst. Und ich habe dich gefragt, wenn ich dir jetzt gesagt hätte, Hamburg stellt sich gegen Hoffenheim hinten rein, hättest du gesagt, dass Hoffenheim das gut bespielen kann? Und du hättest gesagt, ja, ich glaube schon eher ja. Und dann habe ich gesagt, dann wundert mich, dass die sich hinten reingestellt haben. Weil zu dem Zeitpunkt hatte ich von Hoffenheim noch nicht so viel gesehen und hatte das noch nicht so auf dem Schirm. Aber deine Einschätzung war, dass du denen eigentlich zutraust, das zu bespielen.
Ja, gegen den HSV halt.
Jetzt sagst du das Gegenteil.
Ja, okay, fair. Da hast du natürlich recht. Also ich erinnere mich da logischerweise gar nicht dran. ja, okay. Also
ich glaube, es war gegen, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es HSV war.
Sie haben gegen HSV 4:1 gewonnen, 1,31 zu 1,38 ja. Expected Goals, 10 zu 14 Schüsse, 59% Ballbesitz. Sie hatten schon die Spiele mit viel, viel Ballbesitz. Also gegen Werder 72.
Wir haben auch am viertmeisten Ballbesitz in der Liga trotzdem.
Genau, gegen Wolfsburg, Gladbach, Augsburg. Also es haben schon Spiele gemacht, aber also es ist jetzt ein bisschen plakativ, aber von den Spielen mit dem meisten Ballbesitz, das sind hier 2, 4, 6, 7 Spiele, die quasi über 60% Ballbesitz sogar haben, haben sie 2 gewonnen, 3 unentschieden und 2 verloren. Also,
ja, interessant.
Ich will jetzt, ist ein bisschen eine schiefe Argumentation, weil sie hatten tendenziell so viel Ballbesitz, dass es jetzt auch irgendwie ungerecht ist, bei 60 dann den Cut zu machen. Das gebe ich zu. Deswegen, da will ich jetzt noch keinen Trend erkennen. Aber genau, ich würde auch sagen,
vielleicht hatten sie auch besonders viel Ballbesitz, wenn sie früh zurückgelegen haben.
Also, ja, gut.
Dann verliert man auch häufiger normalerweise.
Ja, willst du wissen, gegen wen sie Punkte haben liegen lassen? Unter anderem in solchen Spielen. Zweimal gegen Köln. Weiß ich jetzt nicht. Mhm. Gegen St. Pauli. Und gegen Augsburg und noch Wolfsburg am 26. Spieltag. Also das sind jetzt alles Teams, wobei das Wolfsburg war auch so ein bisschen so ein Freakspiel, muss man sagen. Da hat Wolfsburg aus 0,27 Expected Goals ein Tor gemacht. Aber also das sind jetzt alles nicht so die Teams, wo man sagt, oh Mist, wir liegen zurück. Jetzt haben wir aber ein Riesenproblem, weil die haben in dieser Saison noch nie was zugelassen. Das will ich damit sagen.
Ja, ist es natürlich handpicked so ein bisschen, aber kann sein, dass das gut gewesen wäre. Das Ding ist, da können wir vielleicht das Thema nochmal aufrollen, dass wir Tiefenblock und Manndeckung spielen und warum überhaupt. Mhm. Und der Grund ist, dass, also Manndeckung ist nicht unbedingt, da können wir auf Paris gegen Bayern verweisen, ist nicht unbedingt defensiv stärker als ein tiefes 5-4-1. Es ist nicht so, dass du da unbedingt mehr Tore mit verhinderst. Das Problem ist, wenn du 5-4-1 spielst, dich in den reinstellst, dann kannst du ganz okay Tore verhindern. Du verhinderst Tore aber gerade gegen gute Mannschaften nicht komplett. Also über 90 Minuten musst du trotzdem 15 Standards verteidigen und kriegst mindestens irgendwie 10 bis 15 Schüsse und normalerweise auch 1-2 Tore. Mhm. Und gleichzeitig kommst du überhaupt nicht ins Spiel. Du hast gar keinen eigenen Ballbesitz. Also du reduzierst die gegnerischen Tore ein bisschen und deine aber komplett. So. Und deswegen ist halt die, gibt ja aus den letzten 10 Jahren 1000 Mannschaften, die sich hintereingestellt haben gegen irgendwen. Und die verlieren ja meistens. Das sagt man dann, ja, okay, das ist auch die schwächere Mannschaft, aber auch zwischen, wenn jetzt Top-Teams gegeneinander spielen, stehen die meistens auch nicht einfach hinten drin. So, also wenn jetzt Barcelona gegen Real spielt und Real steht die ganze Zeit nur hinten drin, dann verliert Real eher. Ist noch ein glückliches Beispiel, weil Real ist tatsächlich sehr, sehr gut, dann aus diesem Block noch rauszukommen. Die meisten sind nicht sehr, sehr gut, aus diesem Block rauszukommen. Wir haben es ja gesehen, wir können Pauli ein bisschen als Beispiel nehmen, die letzte Saison eine der besten Defensiven der Liga gestellt haben, mit einem tiefen 5-4-1-Block. Diese Saison haben sie eine durchschnittliche Defensive, haben mit Abstand die schlechteste Offensive und steigen relativ sang- und klanglos, klanglos ist ein bisschen hart, aber steigen auf jeden Fall dann ab mit 29 geschossenen Toren. Mhm. Und das ist das, was zu erwarten ist. Wenn du 5-4-1 spielst, ist zu erwarten, dass du weniger als ein Tor pro Spiel machst und trotzdem ein oder zwei kassierst. Das heißt, das ist keine Strategie, die dir normalerweise versprichst, dass du das Spiel gewinnst. Es ist eine Strategie, mit der du eine Chance hast, Richtung 0-0 zu entwickeln. Und wenn du es Richtung 0-0 entwickelst, kannst du Glück haben. Und wenn du halt damit rechnest, dass du abgeschossen wirst, dann ist das ganz okay für dich. Aber was du meistens machst, du das nur mittlerweile, gehen die Mannschaften nicht mehr rein und sagen, wir spielen das ganze Spiel so. Weil dann passiert eben genau, dann passiert der Pauli-Effekt, böse gesagt. Sondern Mannschaften machen das, wenn es notwendig ist. Wenn sie merken, wir haben keinen Zugriff mehr auf den Ball, dann fallen wir zurück. Weil das dann das Beste ist, was wir machen können. Ist besser als eines nach dem anderen rauszulaufen und dann ausgespielt zu werden. So.
Ja, oder wenn sie 1-0 führen, oder? Ist das nicht auch so der Klassiker?
Ja.
1-0 Führung und dann zack, stehen sie im 5-4-1 und man denkt sich, ah toll, jetzt wird so ein Spiel.
Genau. Dann macht das Sinn, weil dann musst du ja nicht mehr unbedingt. Aber wenn du halt selber, wenn du halt wirklich gewinnen willst, dann brauchst du ab und zu mal einen Ball. Und dann ist es vielversprechender, ein bisschen mehr defensives Risiko in Kauf zu nehmen, damit man selber aber viel mehr offensives Risiko ausstrahlen kann. Und deswegen wird lieber gemanndeckt, als sich hinten reinzustellen. Und das ist die gleich aus genau der Überlegung wird das gegen Hoffenheim gewesen sein, weil du gegen Hoffenheim war ja trotzdem im Laufe der Saison nie eine Mannschaft, wo Tabellenmittel, also wo Gladbach oder Bremen oder so, wo die gesagt hätten, ja, wenn wir damit 0-0 überleben, dann reicht uns das. So, sondern das ist ja schon, glaube ich, trotzdem so, dass die gegen Hoffenheim gerne gewinnen wollten. Und dann stellst du dich halt nicht hinten rein. Aber es kann natürlich trotzdem sein, dass das vielleicht genau das Richtige gewesen wäre, weil das Szenario, wo das funktioniert, dieses hinten reinstellen, ist, wenn du halt in einem sozusagen offenen Schlagabtausch keine Chance hast, zum Beispiel, weil der Gegner übelst laufstark ist und dich kaputt läuft. Mhm. Oder wenn der Gegner halt mit diesem Ballbesitz nichts anfangen kann, vielleicht nicht gut in der Absicherung ist, weil er das Feld zum Beispiel sehr, sehr groß macht, wie das Hoffenheim ja durchaus macht, und im Gegenpressing die Räume nicht ganz so gut kontrolliert und vielleicht auch irgendwann ungeduldig wird und Bälle verliert, die er eigentlich nicht verlieren sollte. Also wenn der Gegner Fehler macht. Ja. Also es ist eine Strategie, die am Ende, die kann gut sein, wenn der Gegner Fehler macht oder wenn du nichts Besseres an der Hand hast. Und vielleicht war das gegen Hoffenheim so, diese Saison. Vielleicht wäre das besser gewesen.
Geduld ist vielleicht das unterschätzteste Thema aktuell im Fußball. Und das perfekte Beispiel ist der SC Freiburg. Man musste wirklich bei einigen Spielen von Freiburg viel, viel Geduld haben. Aber Freiburg hat immer so gespielt, als hätten sie dem Gegner gesagt, ja, also wegen uns muss jetzt, unseretwegen muss jetzt bis zur 75. Minute gar nichts passieren. Aber dann würden wir das Spiel gerne gewinnen, weil wir es eben dann auch können. Und so hat Freiburg gespielt und ganz viel gewonnen. Und so hat auch der BVB gespielt und ganz viel gewonnen. Und Geduld ist aber halt nicht immer das, was alle Leute im Fußball schätzen, und dementsprechend gibt's halt dann auch Kritik, aber in ganz, ganz vielen Punkten diese Saison, bei St. Pauli in der Offensive, bei Bayern in der Offensive im Unterschied zu allen anderen, also die bleiben halt auch noch geduldig in Situationen, in denen alle anderen Puls 180 haben, halt im Strafraum und so weiter und so fort. Auch beim VfB Stuttgart zum Beispiel, auch in den schlechteren Phasen vom VfB, ehrlich gesagt, da war es so eine Frage, ist das noch Geduld oder ist das schon Passivität? Eintracht Frankfurt, die immer wieder reingefallen sind in so passive Phasen. Leverkusen hatte das auch, Wolfsburg hatte es. Also immer wieder, das ist für mich wirklich so das Thema. Und das ist auch für mich manchmal ganz schwer, das zu beurteilen, weil das ist was, was du im Stadion viel besser sehen kannst. Ist das jetzt quasi Geduld oder sind die wirklich müde oder aus irgendwelchen anderen Gründen passiv? Das ist am Fernsehbildschirm viel, viel schwerer, finde ich, einzuschätzen, weil du da nicht immer alle Spieler gleichzeitig siehst. Aber Geduld ist ein Thema. Und manche Teams hatten Geduld in der Saison und haben aber geduldig weiter das gemacht, was sie gut können. Der HSV zum Beispiel auch. Der HSV, das war schon auch wackelig die Saison zwischendurch in der Rückrunde. Aber der HSV mit Marlen Polzin, die haben auch quasi sich darauf fokussiert, was können unsere Spieler gut, was passt zu unseren Spielern. Dann hatten sie noch 1000 Verletzungen, trotzdem haben sie es hingekriegt, das immer irgendwie anzupassen. Und es gab auch Spiele, in denen der HSV echt so seinen Stiefel gespielt hat. Und das war eben gar nicht immer so wahnsinnig geil, sondern das war eben auch manchmal, naja, wir wissen, dass wir dann die beste Chance haben, wenn unsere Außenstürmer oder unser andribbelnder Innenverteidiger, wenn die einfach viel, viel Platz haben, und dafür müssen wir erstmal den Gegner zu uns in die Hälfte einladen, freundlich, damit wir dann das auch nutzen können. Deswegen für mich so das Unterthema dieser Saison. Ich würde gern noch kurz mit dir aber über Heidenheim sprechen, denn zwischendurch gab es so den Topos in der Fußball-Nerd-Blase. Heidenheim steigt deshalb ab, weil sie zu sehr mit Manndeckung verteidigen. Jetzt weiß ich nicht, wie viele Spiele von Heidenheim du gesehen hast, aber weil wir gerade bei diesem Thema sind, wie denkst du denn darüber? Also gibt es quasi Teams, wo man sagen muss, eigentlich ist Manndeckung nichts für euch, weil ihr in zu vielen individuellen Duellen unterlegen seid?
Ich habe leider nicht genug gesehen, aber was ich von Heidenheim gesehen habe, ist, habe ich das vorhin schon gesagt oder habe ich das kurz im Vorgespräch gesagt? Ich glaube, im Vorgespräch habe ich das gesagt, dass für mich Heidenheim einfach daran, also was ich gesehen habe, ist immer daran gescheitert, dass die Innenverteidiger sau langsam waren. Ja. So, die hatten immer Tempoprobleme in der Innenverteidigung und haben dadurch entscheidende Tore kassiert, und deshalb haben die halt deren 72 Gegentore. Das sind halt dann einfach nochmal 10% oder 15% mehr als alle anderen. Und diese 15%, dieses eine Extra-Tor bei fünf oder sechs, wo andere 5 oder 6 Gegentore kassieren, kriegen die halt nochmal eins extra. So. Und das ist meistens ein Tempo-Problem gewesen. Die Frage ist halt, was machst du stattdessen? So, wenn gerade du in einer taktischen Situation bist, dass, also, wenn die ganze Liga sagt, volle Manndeckung ist das Erfolgsversprechendste, was du machen kannst, und alles andere ist entweder langsames Sterben oder völlig nicht aussichtsreich, das ist halt die Frage. So.
Ja, vor allem ist, also.
Dann bist du vielleicht auch einfach in der Sackgasse und so.
Ich bin auch ehrlich gesagt, ich mag eigentlich inzwischen den Begriff der Manndeckung gar nicht mehr so, weil ich das Gefühl habe, dass inzwischen immer bei allem sofort von Manndeckung gesprochen wird, wenn man halt quasi so eine klare Zuordnung Spieler zu Spieler sieht. Aber A bedeutet Manndeckung, also früher war halt Manndeckung, du verfolgst diesen Spieler über den kompletten Platz, wo du bist. PSG und Bayern ist Manndeckung, du verfolgst diesen Spieler, egal wo er ist. Heutzutage wird Manndeckung gesagt, wenn bei einem kurz ausgespielten Abstoß alle Spieler einen Gegenspieler haben, wobei manchmal ist es gar nicht so. Manchmal siehst du, dass links hinten einer Ball fahren, der ist dann doch ein bisschen frei, nur weil alle so 5 bis 8 Meter Abstand haben, weil die Lücke können sie schließen, wenn es quasi aus Ballfahren bei nah wird. Zählt man, ich habe zum Teil gesehen, irgendwelche Screenshots auf Blue Sky, wo dann quasi so Linien gezeichnet wurde. Guck mal, der hat einen Gegenspieler. Und da ging eine Linie über 15 Meter. Und dann dachte ich mir, nee, eigentlich hat er keinen Gegenspieler. Das ist doch eigentlich keine Manndeckung mehr. Und deswegen, ich habe das Gefühl, der Begriff wird so ein bisschen unscharf verwendet, weil man will damit ausdrücken, sie haben rein theoretisch in den gefährlichen Zonen jedem Gegenspieler einen zugeordnet. Ich finde, es gibt aber schon relativ viele Übergabemomente. Und da ist zum Beispiel auch Freiburg ein gutes Beispiel dafür. Freiburg spielt eine Manndeckung, die eigentlich manchmal gar keine ist.
Ja, das ist so ein bisschen. Bayern hat auch manchmal Übergabemomente drin, aber die spielen es schon mit am radikalsten so. Mhm. Aber grundsätzlich, es ist. Wie immer ist die Beschreibung häufig natürlich vereinfachend der Realität gegenübergestellt. Und ist keine volle Manndeckung. Ich glaube, das Hauptding ist, also der Hauptunterschied ist eigentlich, habe ich eine permanente Überzahl hinten. So, früher hat man, also bis vor ungefähr 3 Jahren war es eigentlich Dogma von fast allen Trainern, dass ich hinten irgendwie meistens direkt in der Kette, manchmal auch vor der Kette, noch einen zusätzlichen Spieler haben will. Mhm. Dass wenn der Gegner 4-3-3 spielt, dann habe ich 4 hinten gegen die 3. Und jetzt ist es viel häufiger so, dass ich einfach 3 hinten habe gegen die 3. Man könnte den Unterschied darauf fixieren. Und was das konkrete Deckungsverhalten dann, das ist gar nicht so entscheidend, ne? Also du könntest, also darf ich das jetzt sagen oder schieße ich mir damit ins Bein? Ich bin der Meinung, aktuell bestes Pressing wäre, du stehst lose zugeordnet 1 gegen 1. Also du stehst hinten und vorne, also quasi so außenrum. Deine Stürmer, deine Winger, deine Abwehr, die steht so lose 1 gegen 1 zugeordnet, dass du hinten halt nicht einen zusätzlichen Spieler hast, der da 80%, das ist nämlich der Punkt. Wenn du hinten einen Zusatzspieler hast, 90% der Zeit macht der nix. So. Das ist zwar, wenn der was macht, macht er das Entscheidende, aber es macht mehr, es ist, am Ende bringt's mehr, wenn der permanent irgendwo ist, wo er Zugriff hat, als wenn der einmal alle 20 Minuten da einen Ball weghaut. So. Wenn du so zugeordnet bist und dann dazwischen aber eigentlich raumorientiert und dann schon ganz krass den Gegner trotzdem noch auf eine Seite leitest, halt nur nicht in Unterzahl vorne, sondern du startest erstmal in Gleichzahl und dann schiebst du aus der Gleichzahl rüber, anstatt quasi hinten Überzahl, vorne Unterzahl und dann spielst du vorne so ein Unterzahl-Pressing.
Ja, genau.
So, das ist eigentlich, man könnte auch sagen, Unterzahl-Pressing ist tot. So, du kannst einfach, wenn du dieses klassische, wir haben, die haben 2 Innenverteidiger und 2 Sechser und wir haben 2 Stürmer dazwischen und dann laufen wir immer so an, dass die Sechser im Deckungsschatten sind und machen ein bisschen Druck und irgendwann verkacken die Innenverteidiger oder die spielen auf die AVs und dann schneiden wir sie ab. Das funktioniert einfach nicht mehr. So dieses 4 gegen 2 im Aufbau, 3 gegen 2 im Aufbau plus Torwart noch dazu, das kann halt jeder ausspielen. So, das ist geknackt, das ist sinnlos.
Ja, ja. Ich muss deshalb lachen, weil es wäre so schön, Martin, wenn du noch die Zeit hättest, mehr Bundesliga der Frauen zu sehen, weil da siehst du das nämlich noch. Ja. Das ist so interessant und das ist nämlich für mich auch immer so, Also manchmal macht das Dinge mit meinem Gehirn, dass ich quasi auf dem einen Bildschirm ein Männerspiel habe und auf dem anderen Bildschirm ein Frauenspiel habe. Deswegen versuche ich das inzwischen eigentlich auch mehr voneinander zu trennen, weil es nämlich tatsächlich so ist. In der Bundesliga der Frauen wird noch in Unterzahl eiskalt angelaufen, funktioniert aber ehrlich gesagt auch nicht. Also obwohl es ist, die zocken das meistens gar nicht aus, sondern da kommt dann oft der lange Ball oder es ist einfach noch so andere Pressing-Muster.
Ja gut, aber das funktioniert ja dann. Wenn du hinten Überzahl hast und der Gegner haut einen langen Ball rein, ist ein Vorteil für dich.
Genau. Also das ist, aber es ist total interessant. Dann ist aber das Problem, ehrlich gesagt, man kann es eigentlich auch gar nicht beurteilen, weil die Kamerapositionen im Fußball der Frauen sind wirklich also grandios schlecht. Also Martin, das würde mich total interessieren. Schau dir mal bitte, du hast ja noch Y-Scout oder so, schau dir mal einfach mal ein Heimspiel von Leipzig an, am Kotterweg und sag mir dann, ob du das ganz fantastisch findest, weil du dich fühlst, als würdest du auf der Trainerbank sitzen, weil du quasi fast auf Augenhöhe mit den Spielerinnen bist, oder ob du genauso wie ich sagst, ja gut, eigentlich brauche ich dieses Spiel gar nicht angucken, weil man muss die ganze Zeit zählen, um zu wissen, wie viele hinten in der Kette noch stehen. Das ist Wahnsinn.
Ja, wahrscheinlich Zweiteres. Ich finde schlechte Kameraperspektiven unfassbar ätzend, weil du hast ja, dir fehlt ja im Vergleich zur Trainersicht, fehlt ja halt die Dreidimensionalität. So, du hast ja auf eine 2D-Fläche geklatscht, diese ganzen Informationen, die du da hast. Und das ist schon ätzend.
Das ist wirklich ätzend. Was aber gar nicht ätzend war, war diese Sendung. Martin, das war sehr, sehr schön, mit dir zu sprechen. Und ich freue mich auch, bekannt geben zu können, dass ich nicht das letzte Mal, dass wir dich in den nächsten Wochen hier gehört haben. Du wirst ein bisschen die WM mit begleiten. Schauen wir uns ein bisschen deutsche Nationalspiele an, ha?
Jawohl. Ja. Habe ich schon Bock drauf.
Echt?
Ich glaube gar lustig. Nicht.
Ich wirklich null, kann man, ja. Mich nervt auch alles. Ich bin nicht froh, wenn ich der Kader bekannt
bin. Ich glaube nicht, dass es gut wird. Ach so. Ich glaube nicht, dass es gut wird, aber ich glaube, es werden interessante Podcast-Folgen.
Ich habe gestern noch mit jemandem drüber gesprochen, wo der Sportjournalismus eigentlich hingekommen ist, dass man inzwischen, also ein Boulevardmedium schreibt, okay, dieser Spieler hat jetzt einen Anruf von Nagelsmann erhalten, und wirklich niemand findet offenbar mehr was Anstößiges daran zu sagen, okay, dazu machen wir jetzt auch einen eigenen Artikel bei uns auf der Seite und schreiben, guck mal, XY hat geschrieben, der hat einen Anruf bekommen. Also unglaublich. Klickt diese Artikel nicht an, liebe Hörerinnen und Hörer. Das darf nicht belohnt werden. Das darf doch nicht das Niveau sein, auf dem wir über Sport sprechen. Das ist, oder meinetwegen darf es das Niveau sein, mich nervt halt. Okay, Martin, ich freue mich auf die WM mit dir. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Liebe Leute da draußen, wenn ihr mehr von Martin hören wollt, die Spielverlagerung Academy in komplett neuem Gewand. Sie ist verfügbar und ja, kann gebucht werden. Gell, Martin? So schaut's aus.
Genau. Alles durchproduziert. Spielverlagerung.academy ist die neue, sehr einfach zu merkende Website, und da funktioniert jetzt alles schön on demand, alles ausproduziert und so. Wir analysieren das Champions League Finale, wir analysieren das WM Finale, wer daran Interesse hat. Wir machen so alle zwei Monate ein Live-Ding, und ansonsten haben wir on demand Sachen. Und da freue ich mich sehr dolle drauf.
Und
ich muss noch was erwähnen, weil das wollte ich eigentlich am Anfang erwähnen und hab's nicht erwähnt. Was ja eigentlich eine Schweinerei ist. Das nämlich, und das ist ja hier eigentlich der perfekte Ort, um das zu zelebrieren, dass Spielverlagerung deutscher Doppelmeister geworden ist. Dass René Maric von Spielverlagerung mit Bayern Meister wird und Adin Osmanbasic mit Schalke Zweitligameister wird. Meine Jungs dominieren den deutschen Fußball.
Ja, warum so, du nicht, Martin? Was ist mit dir?
Das ist so, damit jemand mit dir noch redet,
okay.
Max.
Das ist so. Die perfekte Antwort. Und dann soll es auch immer so bleiben. Ich wünsche dir nie Erfolg in der Bundesliga. Wobei, andererseits fände ich es auch ganz cool, den Bundestrainer mal gekannt zu haben früher und sagen zu können, kann ich nicht drüber reden, da weiß ich zu viel. So wie du es vorhin bei Bayern gemacht hast. Sehr schön. Ja, okay, also herzlichen Glückwunsch dazu. Danke dir, lieber Martin. Und Dankeschön. Ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörer. Denn ihr wisst ja alles hier, egal ob Bundesliga-Berichterstattung, WM-Berichterstattung, Bundesliga der Frauen-Berichterstattung und all das andere, wird nur dank eurer Unterstützung möglich. Wir sind Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwilligen Überweisungen. Geht auf rasenfunk.de und klickt dort auf den Unterstützen-Button. Da erfahrt ihr, wie ihr uns innerhalb weniger Sekunden über PayPal, Dauerauftrag und so weiter Geld zukommen lassen kann. Und jeder Betrag hilft. Ihr zahlt einfach nach dem Value-for-Value-Prinzip das, was ihr findet, dass euch die eben gehörte Sendung wert war. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon getan haben. In dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Alex, Kevin, Uli D., Matosch09, Tobito und bei Egal. Ganz herzlichen Dank für euren Support. Feedback zu dieser Sendung sehr gerne unter mitmachen.rasenfunk.de. empfehlt diese Sendung auch sehr, sehr gern weiter, wenn ihr irgendwelche Taktik-Nerd-Freunde habt oder solche, die es vielleicht auch mal werden könnten. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen, bleibt oder werdet gesund, abonniert sehr gerne auch die anderen Feeds des Rasenfunks, den Martin wird man dann vor allem im Nationalteams-Feed hören, also den auf jeden Fall mal in der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. In diesem Sinne, bis bald hier wieder im Rasenfunk. Ciao!
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.